Gut, ich darf einmal erstmal Hallo sagen. Schön, dass ihr und Sie alle heute hier sind im Weingut Lunnebach. Mein Name ist Christopher, ich bin Kreisvorsitzender hier der Koblenzer Grünen. Und wir freuen uns total auf die Veranstaltung heute und dass ihr an einem Sonntagmorgen hier den Weg vor allem hingefunden habt. Und natürlich auch vor allem unsere Gäste. Ich fange mal, Katharina, bei dir an. Katharina Dröge, Fraktionsvorsitzende im Bundestag, seit 5 Jahren jetzt. Gestern noch in Mainz gewesen, heute in Koblenz. Nachher geht es wieder zurück nach Berlin, glaube ich. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns heute drüber zu sprechen. Sowohl mit den anderen Gästen, aber auch mit dem Publikum. Was uns eigentlich schützt und warum wir es schützen sollten, nämlich unsere Umwelt und unsere Demokratie. Das sind einfach ganz wichtige Punkte, die wir eben auch im Hinblick auf die Landtagswahl, aber vor allem auch darüber hinaus natürlich immer im Blick haben als Grüne. Schön, dass du heute hier bist, Katharina Dröge.
Sehr gerne, ich freue mich.
Dann daneben, sie hat es eben noch gesagt, ich habe es fast vergessen, weil ich selber nicht dabei war, aber vor ziemlich genau einem Jahr, Katrin, warst du schon mal hier in Gülz, damals im Wohngut zum Klimaschutzpodium, und das kommt ja nicht von ungefähr, du bist Klimaschutz, das kann man glaube ich so sagen als Ministerin, aber eben auch mit allem, was du tust, ist das dein Herzensthema und auch deswegen natürlich zu Recht und mit ganz, ganz großem Einsatz unsere Spitzenkandidatin zu dieser Landtagswahl. Ich weiß gar nicht, hast du mal gezählt, wie viele Termine du jetzt in den letzten Wochen und Monaten gemacht hast? Kannst du mal sagen, wie viel pro Tag? Dann kann man ja hochrechnen, wie viel es sind.
Also ich gehe in der Regel um 8 Uhr aus dem Haus und bin um 22 Uhr zurück. Und die Termine dürfen in der Regel eine Stunde haben.
Also dann kann man mal hochrechnen.
Ich verbabbel mich ja gerne, wie man so schön in Mainz sagt. Ich brauche immer eigentlich ein bisschen länger Zeit.
Okay, schön, dass du da bist und danke für deinen Rieseneinsatz für Grüne und für diese Landtagswahl. Und natürlich auch alles Gute für nächste Woche.
Danke, danke.
Und Karl Bernhard von Heusinger, unser Direktkandidat hier in Koblenz und vor allem aber auch parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion in Mainz und demokratiepolitischer Sprecher. Das heißt, Katrin, Profi im Thema Umwelt und Klima, du Profi im Thema Demokratie. Besser kann man dieses Podium hier, glaube ich, vorne nicht besetzen. Janina als Vorsitzende der Koblenzer Grünen, als Moderatorin. Auch schön, dass du da bist. Und Bernie hat seinen Applaus gar nicht bekommen. Wir machen das jetzt hier zum dritten Mal im Weingut Lunnebach, unseren Live-Podcast. Das erste Mal mit Toni Hofreiter, ist auch ungefähr ein Jahr her, war damals auch im Bundestagswahlkampf. Dann mit Lars Hennemann und dir, Karl Bernhard, das war auch eine spannende Sache. Und jetzt heute zum dritten Mal, ich denke mittlerweile ein Format, das sich etabliert hat. Heute aber das erste Mal tagsüber, sonst war es immer eine Abendveranstaltung. Heute mal bei Kaffee und wer will natürlich auch einen Wein aus dem Hause Lunnebach. Wir machen es diesmal so, deswegen schön, dass ihr alle schon was zu trinken habt. Geht heute auf die Koblenzer Grünen, was ihr heute trinkt. Wer aber nachher was in die Kiste reinwerfen will und damit unterstützen will, darf das gerne auch tun. Ansonsten, das Format, wer es noch nicht kennt, wir nehmen den Podcast hier vorne auf, also die vier nehmen den Podcast hier vorne auf. Es ist aber nicht so gedacht, dass eben nur die vier sprechen, sondern es wird 2 Blöcke geben, wo auch ihr eure Fragen oder Punkte einbringen könnt. Es wird dann gesagt werden, wann diese Blöcke sind. Ich werde dann rumgehen mit dem Mikrofon. Das wird dann auch später alles auf diesem Podcast zu hören sein, den wir dann in einigen Tagen auch veröffentlichen werden. Weil ich weiß, dass nicht jeder was ins Mikro bzw. in so eine Aufnahme sagen möchte, vielleicht aber dennoch eine Frage an die Gäste, die wir hier vorne sitzen haben, hat, machen wir auch so, dass wir irgendwann die Mikros ausmachen, dann aber auch nochmal eine Fragerunde machen, falls es noch Punkte gibt, die man vielleicht nicht im Mikro ansprechen oder fragen möchte. Ich wünsche uns einen wunderschönen Podcast, spannende Inhalte und danke nochmal, dass ihr da seid. Danke, dass ihr da seid. Lasst es euch gut gehen. Ich freue mich drauf und jetzt hat Janina das Wort. Dankeschön.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grünzeugs, unserem Politik-Podcast aus Koblenz. Christopher hat ja gerade schon unsere Gästinnen und Gäste vorgestellt, deswegen würde ich sagen, wir steigen direkt ein. Und zwar, wie würdet ihr denn die aktuelle Energiepolitik der Bundesregierung in einem Wort beschreiben?
Ein Totalausfall.
Eine Rückwärtsrolle.
Räudig.
Sehr schön, vielen Dank dafür. Und genau mit dem Thema machen wir mal weiter. Denn das Thema Energie ist ja gerade sehr präsent und aber auch sehr facettenreich. Und ich würde mal beginnen, vielleicht von vor ungefähr 2 Wochen hat die Bundesregierung ja die Reform, ich sag's mal ganz wirklich diplomatisch die Reform des Gebäudeenergiegesetzes vorgestellt. Katharina, vielleicht kannst du ein, zwei Worte dazu verlieren, wie das da aussieht.
Ich war fassungslos, als ich die Eckpunkte gelesen habe, auf die sich CDU und SPD jetzt erstmal im Parlament geeinigt haben. Das sind ja nur die Fraktionsvorsitzenden bislang gewesen, die gesagt haben, wir stellen Eckpunkte vor. Aber bei denen haben sie sich auf die schlechtmöglichste Variante geeinigt, die man irgendwie hätte ausverhandeln können. Das Ergebnis ist im Endeffekt kein Klimaschutz mehr. Die Klimaschutzregeln in dem bisherigen Gesetz werden einfach abgeschafft. Aber dafür wird das Heizen für die Menschen richtig teuer. Das ist der zweite Teil dieser Lösung, in dem CDU und SPD sagen, in Zukunft wird es verpflichtend eine Quote für Biomethan oder Wasserstoff geben. Und Experten haben das ausgerechnet, was das kostet. Das kann für eine Familie 300-400 Euro mehr im Jahr bedeuten an Kosten. Und insbesondere die Mieter werden damit in eine Gaskostenfalle getrieben. Denn der Vermieter kann sich jetzt wieder für eine neue Heizung, eine Gasheizung entscheiden. Die Rechnung zahlt dann der Mieter. Und dass eine SPD sich darauf einlässt, zu sagen, wir machen den Klimaschutz kaputt, das habe ich erwartet. Weil wir haben auch schon in der Ampel erlebt, dass um den Klimaschutz die Grünen immer alleine gerungen haben. Aber dass die SPD sich jetzt auch noch darauf einlässt, die Mieter so hängen zu lassen mit einer Preisexplosion, das finde ich schon ein wirkliches Versagen und eine Selbstaufgabe der SPD in dieser Koalition.
Katrin, ich meine mich zu erinnern, dass du in Gesprächen immer sagst, du weigerst dich, das als Gebäudemodernisierungsgesetz zu sehen. Was ist denn dann deine Meinung dazu? Warum ist das definitiv nicht modern?
Ja, Katharina hat das schon angesprochen. Also es ist ein Rollback in das fossile Imperium, so kann man das sagen. Katharina Reiche war ja vorher beim VKU, also beim Verband Kommunaler Unternehmen. Und viele Stadtwerke haben eigentlich sich damit schwer getan mit der Energiewende, immer. Weil die Gasnetze natürlich die große Einnahmequelle waren. Und die Frage sich zu stellen, wie kann ich meine Gasnetze klimaneutral aufstellen oder muss ich vielleicht auf Fernwärme umstellen oder auf Nahwärme, kalt oder warm, oder es gibt auch Regionen, da ist die Wärmepumpe das Mittel der Wahl. Das war für manche Stadtwerke, wirklich schwierig zu akzeptieren. Und da ist dieser Einfluss ganz, ganz groß geworden, zu sagen, wir wollen das eigentlich gar nicht, weil es ist ja so einfach mit diesen zentralistischen Systemen. Und aus dieser Schule kommt Katharina Reiche, dass sie beim VKU war. Danach war sie ja bei Westenergie, die ja, glaube ich, hier auch lange Zeit Energieversorger waren, bis die Koblenzer wieder rekommunalisiert haben. Und insofern hat sie genau diesen Geist so richtig verinnerlicht. Und die Kommunen in Rheinland-Pfalz haben sich alle eigentlich auf den Weg gemacht, kommunale Wärmeplanung zu machen. In meiner Heimatstadt Mainz hatten wir schon 2013 angefangen, als ich Umweltdezernentin war. Und jetzt wurde ein richtig detaillierter Wärmeplan vorgelegt mit Fernwärme, mit Regionen, wo Wärmepumpen kommen. Und auch Koblenz ist ja mitten dabei. Alle Kommunen in Rheinland-Pfalz sind dabei. Und da haben wir jetzt einfach die Befürchtung, dass es hier jetzt einige gibt, die sagen, wir müssen ja gar nicht mehr gucken, weil es gibt ja jetzt perspektivisch diese neue Möglichkeit. Und da will ich einfach nur 2, 3 Beispiele erzählen. Wir haben hier in Rheinland-Pfalz zum Beispiel ja Kommunen, auch hier in der Nähe, die liegen am Wasserstoffkernnetz. Das ist die großen Wasserstoffleitungen, die auch von Rotterdam zum Beispiel zur BASF gehen sollen und so. Und da kommen jetzt Stadtwerke, kleinere Werke, auf die Idee zu sagen, oh, da legen wir einfach eine Leitung von dem großen Wasserstoffkernnetz und zwacken uns ein bisschen was ab. Aber man braucht für die Erzeugung von Wasserstoff 7-mal so viele Windräder wie für direkte Verstromung zum Beispiel. Und insofern ist das einfach eine wahnsinnig teure Form der Energie, die auch selten ist. Deswegen gibt es ja Energieexpertinnen wie Claudia Kempfert, die es den Champagner der Energiewende nennen, weil es einfach sehr, sehr teuer ist. Und das in die Gasnetze einzuspeisen, das wird für die Menschen einfach eine Kostenfalle sein. Und deswegen reg ich mich da richtig drüber auf, dass die SPD, also die ist ein Totalausfall. Die lassen das alles zu, was da im Moment passiert.
Was sagt ihr denn zu dem Punkt Planungssicherheit, beziehungsweise das auch auszuspielen gegen den Punkt Freiheit, weil die Regierung ja auch gesagt hat, ja, das ist natürlich jetzt viel besser für die Eigentümer, weil die wissen ja alle viel besser, was in ihre Keller passt. Was sagt ihr denn zu diesem Punkt?
Das bisherige Gesetz hatte Planungssicherheit geschaffen und es gab auch, ehrlich gesagt, Ruhe in der Gesellschaft. Wenn ich im Land unterwegs war, dann haben die Menschen mich noch gefragt, bleibt denn auch die Förderung? Weil wir haben ja am Ende als Grüne durchgesetzt, dass eine Wärmepumpe mit bis zu 70% im Kauf gefördert wird. Und viele Leute hatten jetzt schon Angst, weil CDU und SPD sich so gestritten haben, dass diese Wärmepumpenförderung wegfallen könnte. Das war die Hauptfrage, weil in der Realität haben die Menschen dort, wo sie sich für eine neue Heizung entschieden haben, immer mehr für klimafreundliche Alternativen entschieden. Der Absatz der Wärmepumpen ist durch die Decke gegangen. Und gerade das Handwerk und die Heizungsbauer haben gesagt, wir wollen jetzt eigentlich nur wissen, dass der Weg weitergeht, dass wir uns darauf einstellen können. Wir haben unsere Kunden jetzt sowieso beraten. Für die meisten Menschen ist es auch mit Abstand die günstigste Form, sich für eine klimafreundliche Heizung zu entscheiden. Das ist endlich in der Gesellschaft auch gehört worden. Und diesen gesellschaftlichen Frieden, so würde ich das nennen, nach einem harten Kampf, den es ja in der Ampel gab, haben die jetzt völlig willkürlich wieder aufgemacht. Und sie sind sich ja jetzt noch nicht mal einig, weil die SPD erschrocken war über die Rückmeldung, die es gab zu diesem Gesetz und sofort gesagt hat, nee, also das war doch anders gemeint. Irgendwie wollen wir die Mieter jetzt doch noch schützen. Die Frage ist ehrlich gesagt, wie? Ich weiß keine Lösung, wie sie da jetzt rauskommen wollen. Und ich fürchte, das wird jetzt wieder ein ganz zähes Ringen, ein Kampf miteinander, öffentlicher Streit. Das Land kriegt schlechte Laune, weil es denkt, wie kann man so schlecht regiert werden? Und die Unternehmen wissen wieder nicht, wo es hingeht. Und die Leute sagen jetzt wieder, ah, dann baue ich mal lieber, wenn ich irgendwie kann, doch noch keine neue Heizung ein. Und das wird dann zu wieder Absatzeinbrüchen bei den Heizungsbauern führen. Und deswegen auch für die Wirtschaft ist das eine schlechte Lösung.
Mhm. Vielleicht auch noch der wirtschaftliche Aspekt. Wir haben ja zum Beispiel bei der Solarenergie hatten wir schon das Problem, da sind wir auch nicht mit auf den Zug aufgestiegen. Das wurde auch so verhindert und schlecht geredet, dass quasi die ganzen Solaranlagen jetzt auch nicht in Deutschland gebaut werden. Wahrscheinlich besteht da doch jetzt die gleiche Gefahr auch für die Wärmepumpen, oder? Dass wir hier die Industrie damit quasi eher kaputt machen.
Ja, genau. Also wenn man sich mal zurückerinnert, die Älteren werden sich vielleicht erinnern können, die ersten deutschen Solaranlagen wurden in Mainz produziert, nämlich von Schott. Und es gab damals bei der ersten Solardelle dann durch Peter Altmaier, haben die wieder zugemacht und sind abgewandert. Heute kommt die Technologie aus China. Dasselbe erleben wir im Moment bei den Elektroautos, dass die Elektroautos vor allen Dingen auch in China, also die preisgünstigen, produziert werden. Und da braucht man sich natürlich auch nicht drüber zu wundern, wenn man das Verbrenner aus immer in Frage stellt. Und auch hier muss ich nochmal auf die SPD verweisen, weil ja viele Leute jetzt auch überlegen, oh, damit wir den Schnieder verhindern, wählen wir vielleicht doch nächsten Sonntag die SPD. Es war Alexander Schweizer, der das Aus vom Verbrenner aus auf die Tagesordnung der Ministerpräsidentenkonferenz gesetzt hat und sich dann 3 Wochen später gewundert hat, warum kein Batteriezellenwerk nach Kaiserslautern kommt. Also es gibt ja hier so Zusammenhänge, dass wenn wir diese Technologien eben vertreiben und es anderswo halt günstiger und beherzter angepackt wird, dass es dann hier am Ende sich nicht niederschlägt. Und das Gleiche passiert jetzt bei der Wärmepumpe. Ich war neulich in Remagen. Da gibt es so einen Betrieb, der innerhalb von kürzester Zeit ganz groß geworden ist. Die bieten für Leute an ganz individuelle Lösungen für ihr Haus, PV-Anlage, Wärmepumpe, man kann das auch leasen und nach ein paar Jahren gehört es einem, wenn man nicht die Investitionsmittel hat und so. Und die sind so explodiert bei den Arbeitskräften und die machen sich jetzt Gedanken. Was passiert jetzt? Geht ihr Geschäftsmodell weiter? Wobei ich sagen muss, die Leute sind ja zum Glück auch ein Stück weit weiter und die, die rechnen können, die bauen sich im Moment Wärmepumpen ein. Aber das ist ja wieder das Problem, was Katharina gesagt hat. Die Leute, die das eben nicht selber können, weil sie im Geschosswohnungsbau wohnen oder in den Innenstädten oder zur Miete wohnen, die können es halt nicht frei entscheiden. Und das ist tatsächlich ein Problem. Da wird Leuten auch Freiheit, an der Energiewende teilzuhaben, genommen.
Vielleicht, Karl Bernhard, kommunale Wärmeplanung. Wir waren in Koblenz ja eigentlich sehr gut dran gewesen. Was meinst du, wie geht's jetzt hier weiter?
Ja, also ich glaube tatsächlich, wir waren relativ früh auch. Mainz war natürlich Vorreiter, war auch ein Beispiel für uns. Aber wir waren auch aufgrund unserer Tätigkeit im Stadtrat relativ früh und haben sehr früh die Wärmeplanung, also die neue Wärmeplanung in der Kommune angetrieben. Und das wird auch weiter fortgeführt. Also es ist jetzt nicht so, dass die Stadt Koblenz sagt, ja, weil die Bundesregierung irgendwas anders macht, machen wir auch irgendwas anderes. Übrigens, unsere Wärmeplanung war auch gefördert mit Landesmitteln, mit Kipki-Mitteln. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Da hat uns das Land auf jeden Fall kräftig unterstützt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, da konsequent einfach eine Linie zu fahren als Stadt. Das muss man machen als Kommune. Trotzdem ist die Herausforderung groß, vor dem Hintergrund, dass natürlich, ich sag mal, Energieversorger vielleicht jetzt doch nicht wissen, wo sollen wir hin? Wo können wir billiger Energie herkriegen? Wie können wir es billiger verkaufen? Von daher ist das eigentlich eine Katastrophe, was da im Bund passiert.
Darf ich ganz kurz was sagen? Natürlich. Zu Koblenz? Weil ich muss das immer, wenn ich in Koblenz bin, muss ich das auch sagen. Man merkt wirklich, was handelnde Personen auch bewirken können. Die Kombination aus dem Andreas als grünem Dezernenten und einem Oberbürgermeister, der das auch zulässt, diese neuen Technologien, Veränderungen in der Verkehrspolitik und eben aber auch im Klimaschutz und im Naturschutz. Koblenz ist für mich tatsächlich im Moment so eine der Aufholerstädte in Rheinland-Pfalz. Wollte ich einfach nur mal hier so sagen.
Das nehmen wir dann als Zitat auch für heute. Ne? Also wer Social Media macht, das bitte raus und unterstreichen.
Gerne, ich sag das ja jedes Mal, wenn ich hier bin.
Dann noch der Punkt, was ich mich auch immer frage, wie sicher ist eine Energiepolitik, die hauptsächlich auf fossile Träger setzt? Und ich glaube, das Wort sicher kann man hier auch aus sehr vielen Perspektiven sehen.
Es ist ein wahnsinniger Fehler von Friedrich Merz, dass er dem Land jetzt in allen Bereichen quasi gesagt hat, macht euch wieder abhängig von fossiler Energie. Er sagt das ja im Verkehrsbereich, indem er wieder zurück zu Diesel und Benzin will. Er sagt es jetzt bei den Heizungen, sagt, baut wieder Gas- und Ölheizungen ein. Und bei den erneuerbaren Energien macht Katharina Reiche das ja auch, indem sie jetzt eine Vollbremsung reingehauen hat, insbesondere bei Solar. Und gleichzeitig die Wirtschaftsministerin jetzt in großen Mengen versucht, Gas dann auszubauen. Und das ist außenpolitisch, weil du ja Sicherheit gefragt hattest, eine wahnsinnige Strategie. Denn Deutschland hat ja eigentlich gerade erst gelernt gehabt, wie gefährlich das ist, wenn man sich mit fossiler Energie so einseitig abhängig macht von einem Land, das beispielsweise autokratisch ist wie Russland. Dafür haben alle Menschen und Unternehmen in diesem Land einen wahnsinnig hohen Preis gezahlt. Als Russland die Ukraine angegriffen hat und die Gaspreise explodiert sind, wurde Deutschland besonders hart getroffen, weil wir so abhängig waren von fossiler Energie aus Russland. Und wir haben das geschafft. Das war eine Kraftanstrengung von Robert Habeck, innerhalb von kürzester Zeit das Ganze umzuorganisieren. Ich habe lange Wirtschaftspolitik im Deutschen Bundestag gemacht. Hätte mich einer 3 Monate davor gefragt, ob es möglich ist, innerhalb von einem Jahr unabhängig zu werden von Russland. Ich hätte gesagt, auf gar keinen Fall. Das ist nicht möglich. Und trotzdem hat Robert mit seinen Leuten das geschafft und hat damit der Industrie hier die wirtschaftliche Grundlage gerettet. So, das muss man so sagen. Und gerade die Chemieindustrie, die so abhängig war, die hätte einen krassen Einbruch haben können, wenn Robert nicht so umsichtig gehandelt hätte. Das haben wir als Grüne gerne gemacht, obwohl es das Einkaufen von fossiler Energie kurzfristig war. Aber wir haben erwartet, dass eine Gesellschaft daraus lernt. Und jetzt macht Friedrich Merz das Gegenteil. Jetzt hat er unterstützt, dass die Europäische Union einen Gasdeal mit den USA abgeschlossen hat. Für 750 Milliarden Dollar soll jetzt die EU fossiles LNG-Gas aus den USA importieren. Er fördert den fossilen Verbrauch in Deutschland. Und ich habe wirklich kurz bevor die USA und Israel den Iran angegriffen haben, habe ich eine Rede im Deutschen Bundestag gehalten und habe gesagt, man kann einen Fehler einmal machen. So, dann ist es ein Fehler. Aber wenn man es zweimal macht, dann ist es Absicht. Und wir haben denen gesagt, es wird wieder passieren. Es wird wieder eine Krise geben, in deren Folge die fossilen Preise explodieren. Und wirklich, es war eine Woche später, dass die fossilen Preise explodiert sind. Und wenn jetzt die Menschen sich die Tankstellenpreise anschauen und sich fragen, wie sollen wir das bezahlen, dann muss diese Frage an die Bundesregierung gehen, weil die hätte wissen können, dass der einzig schlaue sicherheitspolitische Weg und ein Weg für Bezahlbarkeit die Unabhängigkeit von fossiler Energie ist, weil um die Erneuerbaren muss man keine Kriege führen. Erneuerbare kann man heimisch hier in Deutschland und Europa herstellen. Erneuerbare sind für alle da. So, und deswegen haben wir das schöne Wort, Erneuerbare sind auch Friedensenergien geprägt. Und ich finde, das ist eigentlich eine sicherheitspolitisch realistische Politik so zu machen. Und da fährt aber Friedrich Merz das Land gerade vollständig vor die Wand.
Man sieht ja da noch gerade die... Du hast es angesprochen, gerade auch an der Tankstelle spüren es gerade die BürgerInnen am meisten. Und die Ölkonzerne spüren es gerade in ihren Portemonnaies. Ja. Also da ist, da wissen wir, wer der Gewinner in der ganzen Sache ist.
Und das haben wir in der letzten Krise auch schon gesehen, dass die Ölkonzerne dann Krisengewinne draufgeschlagen haben, die übermäßig waren. Und deswegen haben wir uns schon in der Ampel dafür eingesetzt, dass es die Möglichkeit einer Übergewinnsteuer gibt, weil ich finde, es ist einfach unlauter in einer Krise, wo die Preise sowieso schon für die Leute hoch werden, dann noch zu sagen, jetzt nutze ich die Chance und hau nochmal so richtig einen Gewinn obendrauf. Und wir haben die Bundesregierung jetzt aufgefordert, dass das Kartellamt sehr genau prüft, ob es genau diese Übergewinne jetzt wieder gibt. Und dann wäre unsere Schlussfolgerung auch, muss man handeln und wieder mit einer Übergewinnsteuer das abschöpfen. Das Geld könnte diese Bundesregierung nämlich dringend gebrauchen, um dann sozial gerecht die Leute zu entlasten. Ein Tankrabatt ist das aus meiner Sicht nicht. Das führt wieder dazu, dass die Mineralölkonzerne das Geld mitnehmen können. Aber es gibt sehr kluge Möglichkeiten, die Leute sozial gerecht zu entlasten. Und Katrin hat gerade in dieser Woche einen super guten Vorschlag gemacht.
Ja, ich habe vorgeschlagen, dass man jetzt für diese Phase auch nochmal das 9-Euro-Ticket temporär reaktivieren könnte, weil wir ja... Ja, das ist natürlich eine teure Maßnahme, aber wir haben ja an vielen Stellen auch den öffentlichen Personennahverkehr auch ausgebaut, auch gut ausgebaut, ja auch im Umland von Koblenz zum Beispiel, um Stadt und Land besser verknüpfen zu können. Und das wäre tatsächlich auch nochmal eine Maßnahme, die auch Klimaschutz macht. Ja, das 9-Euro-Ticket, auch das 49-Euro-Ticket. Es gab bisher keine einzige Maßnahme verkehrspolitisch, die so viel CO2 im Verkehrssektor eingespart hat, wie das 49-Euro-Ticket dann in der Folge. Ich wollte aber, wenn ich darf, auch noch mal kurz was zu der Energiestrategie von Katharina Reiche und Friedrich Merz und auch Ursula von der Leyen sagen, weil man hat ja schon den Eindruck, dass das irgendwie alles zusammenhängt. Wir haben heute Morgen die Forderung gelesen in der Tagesschau-App, Katharina Reiche möchte gerne in Deutschland Fracking erlauben. Wir reden über Gasbohrungen in der Nordsee. Das ist zwar niederländisch, aber nichtsdestotrotz möchte sich hier Deutschland beteiligen. Und dann wolle es der Zufall, an den ich nicht glaube, hat Ursula von der Leyen die Reaktivierung der Atomenergie vorgeschlagen. Und ich erzähle immer gerne diese lustige Geschichte, weil man das in Deutschland nicht glauben mag. Aber die AfD hat hier im Norden von Rheinland-Pfalz tatsächlich den Antrag gestellt, in der Planungsgemeinschaft in der Vulkaneifel einen Standort für ein Atomkraftwerk zu suchen. Deswegen, also nicht nur das Thema Demokratie insgesamt müssen wir die verhindern, ja, die sind auch total gaga, was die erzählen im Bereich der Energiepolitik. Und das meinen die ernst, ja, noch dazu in der Vulkaneifel mit den vulkanischen Aktivitäten.
Der Name sagt
schon.
Wenn das
schon in Mühl und Herrlich nicht gelungen war. Aber die meinen das ernst mit dem Rückschritt. Da kommen diese angeblichen Kleinreaktoren als Heilsbringer, die Millionen kosten, die ja auch keine kurzfristige Lösung sind für die Energiewende, wo die Kilowattstunde bis zu 50 Cent in den Gestehungskosten nach oben gehen würde, währenddessen Wind bei 5 Cent ungefähr ist, zwischen 5 und 10 Cent. Und dann noch das Thema Fracking. Also da sieht man wirklich, wo die uns auch hinführen wollen. Und deswegen müssen wir die Erneuerbaren weiter ganz beherzt ausbauen. Und die haben dann noch den Vorteil, sie bilden keine Kartelle. Das ist die dezentrale Energiewende, wo jeder mitmachen kann, wo wir einzelne Windparks bauen können, die den Kommunen gehören, die zum Teil Bürgerenergiegenossenschaften gehören und deswegen niedrigschwelliger sind und wir nicht mehr abhängig sind von so einzelnen wenigen, die sich die Taschen voll machen, sondern die erneuerbaren Energien haben ja mal begonnen als Energieerzeugung in Bürgerinnenhand und das dürfen wir auf jeden Fall, müssen wir das verhindern, dass den erneuerbaren Energien hier der Hahn abgedreht wird.
Ich will nur eins noch. Ich will nur eins noch ergänzen, weil du ja die AfD genannt hast, die ein Atomkraftwerk haben will. Ursula von der Leyen hat ja diese Forderung für diese Mini, in Anführungsstrichen, Reaktoren aufgestellt für die EU. Und dann hieß es schon aus der Bundesregierung ganz schnell, nee, das machen wir nicht, das brauchen wir auf keinen Fall. Und heute Morgen die Schlagzeile des Wegbereiters, Markus Söder, der gesagt hat, das kann er sich für Bayern aber gut vorstellen. Das ist auch eine sicherheitspolitische Frage, wenn man gleichzeitig weiß, dass die Frist für die Suche nach einem Atommüllendlager auf St. Nimmerleinstag verschoben wurde, dann weiß man eben auch gar nicht hin, wohin mit diesem Atommüll. Also von daher, das ist absurd. Und aber tatsächlich, glaube ich, diese Absicht der Bundesregierung, Rollback auch in dem Punkt.
Und noch eine letzte Ergänzung zu dem Thema. Die brauchen mehr Uran als die herkömmlichen AKWs. Und wo kommt das Uran her? Wieder aus Russland. Also da schließt sich auch ein Stück weit wieder der Kreis.
Und auch generell vielleicht 15 Jahre nach Fukushima, also ich glaube, es war sogar taggenau die Forderung der EU-Kommission, 15 Jahre nach Fukushima wieder auf Atomenergie umzusteigen, ist auch irre, um es mal kurz zu fassen. Genau, Katrin, wir fahren in Rheinland-Pfalz ja einen tatsächlich sehr anderen Kurs. Bisher der Ausbau der Erneuerbaren ist auf Hochtouren hier. Was ist denn da gerade in den letzten Jahren so gelaufen?
Ja, wir sind da sehr stolz drauf. Heute vor einer Woche war ja in Mainz die große Veranstaltung mit Robert Habeck, der auch nochmal gesagt hat, von den süddeutschen Bundesländern ist Rheinland-Pfalz dasjenige, was am weitesten ist bei der Energiewende. Wir haben mittlerweile 65% unserer Bruttostromerzeugung ist mittlerweile auf Basis von Wind und Sonne. Und wir haben... Danke. Und wir haben vor allen Dingen bei der Photovoltaik haben wir einen Riesenschritt nach vorne gemacht und wir hatten ja das Ziel, jedes Jahr 1000 Megawatt erneuerbare Energien zuzubauen, 500 Wind, 500 Sonne. Und das haben wir nicht ganz geschafft, sondern wir haben die 1000 nur durch Photovoltaik hinbekommen, jetzt in der letzten Wahlperiode, jedes Jahr. Und natürlich sind da große Freiflächenanlagen dabei. Es sind aber vor allen Dingen tatsächlich die Dächer gewesen. Die Dächer in Kombination mit Speicheranlagen. Uli Höfgen hatte vor meiner Zeit als Ministerin ein 1000-Speicher-Programm ins Leben gerufen. Daraus wurden über 10.000 Speicher, sodass wir wirklich da in Deutschland ganz weit vorne sind. Wir hatten über das kommunale Investitionsprogramm für Klimaschutz, also KIPKI, hatten wir Förderprogramme ermöglicht für Balkonkraftwerke. Wir sind führendes Bundesland für diese Balkonkraftwerke. Ich hatte am Anfang immer gedacht, naja gut, viel Megawatt bringen die ja nicht. Aber sie bringen Akzeptanz, dass wirklich jeder auch mitmachen kann. Und deswegen spielen die so eine große Rolle. Und dann sind wir hingegangen, haben bei der Windenergie die Genehmigungen verändert und haben das auf die Landesebene geholt und haben dann tatsächlich im letzten Jahr 230 Windenergieanlagen genehmigt. Dann hat sich Gordon Schnieder ja im Duett hingestellt und hat gesagt, wir bräuchten noch 900 Anlagen, um 2030 klimaneutral aus Erneuerbaren unseren Strom zu erzeugen. Da hat er leider mit der Anlagengröße der vergangenen 20 Jahre gerechnet, weil eine Anlage heutzutage ja 7 Megawatt erzeugen kann. Die sind ja riesig, die Dinger. Und deswegen ist das Repowering und der Ersatz auch von Anlagen, die quasi abgebaut werden, die jetzt aus der Förderung rausfallen, die werden zurückgebaut und neue werden aufgebaut. Und das heißt, wir würden gerne da beherzt weitermachen und wir haben einen Realisierungsstau im Moment. Das heißt, die sind genehmigt und werden nicht gebaut. Woran liegt das? Es gibt jedes Jahr vom Bund, von der Bundesnetzagentur, wird eine gewisse Megawattzahl ausgeschrieben. Das heißt, darauf können sich dann die Projektierer mit ihren Genehmigungen bewerben. Und das ist zu wenig. Deswegen fordern wir als grüne Energieministerinnen der Länder eine sogenannte Sonderausschreibung für Wind an Land, damit die endlich in den Bau gehen können. Und auch das blockiert Katharina Reiche. Die blockiert den Bau unserer Windenergieanlagen mit dem Argument, die Stromnetze könnten das nicht schaffen. Und hier haben wir jetzt in Rheinland-Pfalz einen der europaweit größten und ersten großen Batteriespeicher hergerichtet oder unterstützt in Föhren im Kreis Trier-Saarburg. Das sind so Container, wie so Schiffscontainer. Das ist ein Großspeicher, da hängt eine Freiflächen-PV-Anlage und der speist dann ins Netz ein, den Strom, dann, wenn eben Sonnenstrom im Netz fehlt oder auch Windstrom fehlt und wenn wir einen Blackout haben, kann der sogar 4 Dörfer unabhängig 72 Stunden lang weiterhin auch mit Energie versorgen. Und das muss der Weg sein, statt zu sagen, wir stoppen jetzt die Erneuerbaren, muss der Weg sein, jetzt ganz beherzt Speicher zu bauen, da die entsprechende Regulierung auch für aufzulegen, dass man wirklich auch sagen kann, da ist das Netz so, dass da ein Speicher hin muss. Und was macht sie auch noch in diesem Entwurf für das EEG? Ist die Verordnungsermächtigung für die Länder gestrichen worden, Elektrolyseanlagen, also Erzeugungsanlagen für Wasserstoff, sollen wir nicht mehr einfach bauen dürfen, auch als Länder. Weil das kann ja auch eine Speicherung sein, dass wir neben einem Windpark, in Mainz haben wir ja so eine Anlage, eine Elektrolyseanlage, daraus wird dann Wasserstoff gemacht, der dann wieder rückverstromt werden kann. Und auch das will sie uns als Ländern untersagen. Das heißt, jede Stellschraube, wo eine Landesregierung weitermachen kann in 100% erneuerbare Stromversorgung, wird uns gerade genommen. Und deswegen braucht es uns Grüne, weil die SPD macht es einfach mit oder sie checkt es nicht. Also das, ich weiß das nicht, woran das liegt, ob die einfach in dem Thema, also wenn ich das, Klingbeil war am Donnerstag da und ich habe ihm diese drei Punkte dann auch genannt, auch das mit den Elektrolyseanlagen, die gucken mich an, als hätten sie das nicht gelesen, was da vorgelegt wird. Sorry, das muss ich einfach mal so offen sagen und deswegen braucht es uns Grüne.
Das würde ich absolut unterstützen. Bei der Frage, ob die SPD das checkt, was sie da tut oder nicht, habe ich eine eindeutige Antwort. Die wissen sehr genau, was sie tun.
Das ist ja so, noch schlimmer.
Das ist noch schlimmer. Lars Klingbeil interessiert sich vielleicht nicht im Detail für Energiepolitik und die erneuerbaren Energien. Aber die haben natürlich im Bundestag Energiepolitiker, die auch in der Ampelzeit jedes Gesetz im Detail bis zum letzten Paragraphen mit uns verhandelt haben. Die wissen, was sie tun. Es ist ihnen nur nicht wichtig. Das ist der verheerende Befund der SPD in dieser Bundesregierung. Die lassen zu, dass die CDU gesagt hat, Energiepolitik ist für uns ein Kampffeld, gesellschaftspolitisch, weil Friedrich Merz geglaubt hat, mit seiner Polemisierung gegen Robert Habeck wäre das irgendwie gut gelaufen. So, das hat er so ein Stück weit aus meiner Sicht als Selbsterzählung. Und deswegen hat Katharina Reiche den Auftrag, diese Polemik in Regierungshandeln umzusetzen. Und das macht sie auch. Und es ist genau wie Katrin beschrieben hat. Am Ende hat sich Katharina Reiche nahezu jeden Pfeiler einmal angeschaut und sich angeschaut, wie kann man den Ausbau der erneuerbaren Energien bremsen. Und wir haben das bei ihrem Vorvorgänger Peter Altmaier schon einmal erlebt, als der Wirtschaftsminister war von der CDU, hat es im Windbereich, das hat einen Namen, die nennen das Altmaier-Delle, so einen Einbruch der Windenergie gegeben. Und die CDU hat immer argumentiert damit, dass wir zu viele Erneuerbare und zu wenig Netze haben. Und dann war eben der Schluss der CDU immer, dann bremsen wir die Erneuerbaren, statt die Netze auszubauen. So, und ein Stück weit ist Katharina Reiche mit genau demselben Konzept jetzt wieder unterwegs. Das Problem für die CDU nur, und das ist das Gute für uns, das Land ist nicht mehr da, wo es vielleicht noch zu Zeiten von Peter Altmaier war. Weil wir in den letzten Jahren gezeigt haben, dass man, um mal Carsten Linnemann zu zitieren, einfach nur machen muss. Und dann wird das ein Erfolg. Wir haben mittlerweile 60% Erneuerbare deutschlandweit am Strommix. Wir haben so viel an Entbürokratisierung in dieser Bundesregierung beschlossen, an Planungsbeschleunigung bei den Netzen beschlossen, an verbesserter Vergütungsstruktur für Wind und Solar beschlossen, dass die Ausbaukurven alle so steil durch die Decke gegangen sind. Und ich habe eigentlich, wenn ich fröhlich werden wollte, ich bin Rheinländerin, das ist eh so in meiner Natur eher drin, fröhlich sein zu wollen, gucke ich mir einfach nur die Ausbauzahlen der erneuerbaren Energien an und denke so, da sieht man, was für einen Unterschied Grüne machen, wenn sie regieren. Und wir wären auf dem Weg gewesen, dass Deutschland seine Klimaziele einhalten kann. Und ich fand, das war so die schönste und hoffnungsvollste Botschaft der letzten Jahre, als das Umweltbundesamt so eine ganz trockene Pressemitteilung rausgeschickt hat. Gestern hat es wieder eine rausgeschickt. Aber vor 2 Jahren hat das Umweltbundesamt geschrieben, die Klimaziele für 2030 können eingehalten werden. Und ich habe an dem Tag gedacht, als ich abends so nach Hause gefahren bin, vielleicht verzocken wir Erwachsenen es doch nicht den Kindern gegenüber. Vielleicht kriegen wir es doch einfach hin, denen eine bessere Zukunft zu bieten. Es war so ein Moment von Hoffnung und ich stehe so oft vor so Schulklassen und gerade so die Viertklässler, die sind ja alt genug, um all das schon zu verstehen, was Klimakrise bedeutet, aber noch klein genug, um an uns Erwachsene zu glauben. So. Und ich bin oft mit einem Kloß im Hals rausgegangen aus diesen Schulklassengesprächen und nach diesem Moment fiel es mir leichter, vor den Kindern zu stehen und zu sagen, wir kämpfen für euch. So, und wir schaffen das und es geht. Und ich glaube, wenn ein Land einmal gesehen hat, dass das geht, dann kannst du es nicht mehr komplett kaputt machen. Und das war der Fehler, den Friedrich Merz gemacht hat, in der Annahme zu glauben, dass diese Gesellschaft das jetzt feiern würde, was er da tut. Und es feiert keiner. Ich erlebe das wirklich nirgends, dass er Applaus für diese Politik kriegt, selbst in Bayern. So, und Bayern war jetzt wirklich immer mit großem Beharren am Kämpfen dagegen, dass die Energiewende gerade bei Wind irgendwie vorankommt. Und ich habe jetzt mit Hubertus Aiwanger diskutiert, so im ländlichen Raum. Und im Solarbereich sind die Bayern eh stolz drauf. Sagen sie, wir sind Solardeutscher Meister so und jeder CSUler hat so eine Solaranlage auf dem Dach. Aber auch bei Wind mussten die jetzt anfangen und fangen die an zu planen. Wir waren da im ländlichen Raum und keiner im Publikum war grundsätzlich gegen Windenergie. Keiner. Die haben vielleicht manchmal in den Dörfern gesagt, okay, hier werden gerade echt viele Windräder auf einmal geplant und ich finde, das kann man ja dann auch mit den Leuten ernsthaft diskutieren, weil die Fehler, die Bayern gerade macht, zu sagen, an wenigen Stellen ganz viel und dann überall sonst nichts, das ist für die Akzeptanz auch schwierig. Also ich finde, das muss man immer ernst nehmen. Aber da war keiner, der grundsätzlich noch gesagt hat, wir wollen die Windräder nicht mehr. Und da hat sich so im Land was verändert und deswegen glaube ich, ist die CDU jetzt auch so ratlos, weil sie eigentlich dachten, sie kriegen Applaus und stattdessen kriegen sie nur Ärger. Und ich finde, genau da müssen wir jetzt ansetzen und mit all denjenigen, die eigentlich vorangehen wollen, und das sind Menschen, aber es sind auch Unternehmen, mehrere tausend Unternehmen haben jetzt Frau Reiche gerade einen Brief geschrieben und gesagt, stopp das, was du da machst, es schadet dem Wirtschaftsstandort. Diesen Schwung können wir nutzen, jetzt in Rheinland-Pfalz, aber vor allen Dingen auch in ganz Deutschland, um so eine schlechte Politik einfach aufzuhalten.
Ich würde gerne mal darauf eingehen, weil eine Besonderheit hier in Rheinland-Pfalz ist ja auch, dass die Ambitionen, die es zum Klimaschutz gibt, die kommen ja bei den Kommunen an. Also die werden da ja nicht alleine gelassen, sondern die werden dabei ja unterstützt. Und vielleicht, dass ich, wie ich auch finde, und ich glaube, wie wir alle finden, das Vorzeigeprojekt Kipki. Wir haben es schon mehrmals erwähnt. Aber Kai Bernhard, wie sieht es denn aus mit Kipki hier in Koblenz?
Ja, guter Themensprung. Vielleicht noch eins vorweg, weil Klimaschutz ist uns hier in Rheinland-Pfalz tatsächlich wichtig. Deswegen haben wir ja auch das Klimaschutzgesetz letztes Jahr auf den Weg gebracht und gesagt, wir wollen klimaneutral werden in Rheinland-Pfalz 2040. Und da hat der CDU-Spitzenkandidat schon gesagt, ja, wir wollen das auf keinen Fall und wir wollen das Klimaschutzgesetz abschaffen. Und Alexander Schweizer hat gesagt, ah, ich weiß nicht so genau, ich äußere mich da nicht so genau. Im Grunde, wir wissen es, wir haben es ja eben auch schon gehört, die SPD wird alles mitmachen, das droht uns hier in Rheinland-Pfalz. Die Kipki-Mittel waren im Grunde Klimaschutzmittel vom Land, genau nur für Klimaschutz. Und das war so gut, weil damit Kommunen Klimaschutz machen konnten. Und ein sichtbares Beispiel haben wir in Koblenz beispielsweise. Jemand, der schon mal im Moselbad war, der sieht den Parkplatz und über dem Parkplatz ist eine Photovoltaikanlage, finanziert mit Klimaschutzmitteln vom Land. 100% finanziert mit Klimaschutzmitteln vom Land. Und ich finde, so wird Klimaschutz auch in den Kommunen sichtbar. Und deswegen wollen wir dieses Kipki-Paket auch weiterführen und quasi dauerhaft Klimaschutzmittel aus dem Land für die Kommunen, sodass sie gebundene Mittel für Klimaschutz in den Kommunen haben. Und wir wollen auch, dass Klimaschutz in Rheinland-Pfalz zur Pflichtaufgabe wird. Denn das war es bislang nicht. Und bislang war es so, dass die ADD, das sind die Behörden, die den Kommunen die Haushalte überprüfen, auch immer sagen konnten, bei Klimaschutz Investitionen, ja, das geht jetzt nicht, weil die Haushalte zu knapp sind. Wir wollen, dass die Kommunen Klimaschutz einfach finanzieren können, ohne noch irgendjemanden zu fragen, damit Klimaschutz auch in den Kommunen weiter vorankommt.
Werden Energiepolitik und Klimaschutz oft als Gegensätze dargestellt, auch gerade wenn es um die Kosten für die BürgerInnen geht. Tatsächlich fällt ja oft die Phrase, Klimaschutz muss man sich leisten können. Was sagen wir dazu?
Es ist am Ende eine Geschichte, die nur der fossilen Industrie nutzt. Das sind die einzigen, die ein Interesse daran haben, dass diese Geschichte weiter erzählt wird. Denn tatsächlich ist es so, dass in der Entstehung der Energieerzeugung die Erneuerbaren wirklich konkurrenzlos günstig sind. Und wenn man einen noch höheren Anteil an Erneuerbaren im Strommix hätte, dann würden auch in Deutschland die Preise sinken. Und deswegen sind ja auch so viele Unternehmen mittlerweile dahinterher und sagen, wir müssen jetzt schneller werden mit dem Ausbau der Erneuerbaren, weil Deutschland hat im internationalen Vergleich durchaus hohe Energiekosten und die Erneuerbaren wären da ein Standortsicherungsfaktor. Und das Zweite ist, wenn man sich dann Technologien wie das Elektroauto oder die Wärmepumpe anschaut, dann sind die ja im Betrieb jetzt schon günstiger und bei den Anschaffungskosten haben wir Grünen uns immer dafür eingesetzt, dass sie so unterstützt werden und sozial auch gefördert werden, dass auch alle Menschen daran teilhaben können, damit sie dann auch die Vorteile des günstigeren Betriebs auch mitnehmen können und davon profitieren können. Und das Fatale, was bei den Diskussionen um das Gebäudeenergiegesetz passiert ist. Es wurde gerade den Menschen, die vielleicht weniger Einkommen haben, eingeredet, kauf nochmal eine Öl- oder Gasheizung. Und die sitzen dann am Ende mit diesen Kostenfallen da und die schauen sich jetzt diese explodierenden Preise an. Das sind die, die sich das am wenigsten leisten können, während selbst ganz viele Kollegen von der FDP, die mit mir im Bundestag, ich habe das Gesetz 5-mal verhandeln müssen, weil die FDP immer wieder alles aufgemacht hat und die besitzen alle selber eine Wärmepumpe. Ich habe immer gesagt, wollt ihr mich verarschen? So, ne? Ihr habt alle zu Hause eine Wärmepumpe, weil ihr wisst, dass es sich rechnet. So eine Rechnen können die ja durchaus, so was so ökonomische Fragen angeht. Deswegen haben die selber eine Wärmepumpe und im Land erzählen die Öl- und Gasheizung. Und das hat die Unehrlichkeit dieser Politik ausgemacht. Und ich finde für uns Grüne total wichtig, dass wir das immer gemeinsam kommunizieren. Dass wir sagen, Klimaschutz und Bezahlbarkeit, das gehört für uns zusammen, weil man damit Menschen auch unnötige Ängste nehmen kann, die von anderen geschürt werden.
Mhm. Ich will nur einen... Ein Punkt, weil das ja nicht unser Kernthema ist. Aber Klimaschutz ist auch Sicherheitspolitik. Wir haben das vorhin gehört mit den Preisen. Aber gleichzeitig, wir haben es im Ahrtal gesehen. Die Menschen sind dem Klimawandel ausgesetzt ohne Schutz. Sie bekommen dann aber auch keinen Versicherungsschutz mehr, wenn sie neu aufbauen. Der Staat muss viele, viele, viele Milliarden in die Hand nehmen, um Klimawandel, Katastrophen in irgendeiner Form noch zu kompensieren. Das wird auf Dauer nicht möglich sein. Und gleichzeitig werden Kriege geführt, um fossile Energiequellen. Und das ist ein riesengroßes Sicherheitspolitisches Ding, was zurzeit auch runtergespielt wird von der Bundesregierung. Weil wenn man das mal nach vorne stellen würde, auch die Kosten der Sicherheitspolitik aufgrund des Klimawandels, dann würde man sehen, das kann sich nicht nur für den einzelnen Bürger, die einzelne Bürgerin nicht rechnen, sondern für den Staat an sich wird der Klimawandel irgendwann unbezahlbar sein.
Ich will vielleicht noch mal ein Beispiel aus dem Alltag diesbezüglich auch berichten. Gerade hier im Umkreis haben wir zum Teil sehr großen Rückgang der Grundwasserneubildungsrate. Und wir haben zum Teil hohe Nitratbelastungen auch im Bereich der Trinkwasser im Kreis Main-Koblenz. Ja. Genau. Das ist unser Hotspot an Nitratbelastung im Grundwasser, wo wir sogar schon über Denitrifikationsanlagen nachdenken mussten. Also was ich sagen will ist, wir geben heute schon Millionen als Landesregierung dafür aus, dass wir weiterhin gutes und sauberes Wasser aus der Leitung bekommen. Das merkt man nicht. Man merkt es manchmal jetzt, wenn Leitungen gebaut werden, dass nämlich die Kosten für die Trinkwasserversorgung nach oben gehen und das Wasser teurer wird. Wasser ist natürlich auch ein knappes Gut. Das heißt, das sollte natürlich auch ein bisschen was kosten. Aber nichtsdestotrotz ist das eine Auswirkung des Klimawandels, wo wir heute wirklich schon als Land Millionen jedes Jahr dafür ausgeben, dass wir weiterhin es nicht merken, dass der Klimawandel da ist, nämlich indem wir sauberes Wasser aus der Leitung bekommen. Und deswegen ist das Thema Trinkwasserrechnung immer ein Beispiel dafür, wenn ich gefragt werde, woran merke ich denn in meinem Alltag schon, dass der Klimawandel da ist? An der Trinkwasserrechnung. Oder vielleicht auch noch nicht, weil im Moment versuchen wir als Landesregierung da wirklich viel abzufangen mit vielen Millionen Euro.
Übrigens, ohne Trinkwasser aus Koblenz hätte der Kreis Main-Koblenz überhaupt gar kein Trinkwasser, weil nur durch die Zuführung von Wasser aus Koblenz das Trinkwasser im Kreis Main-Koblenz noch trinkbar bleibt.
Und das machen wir überall im Land im Moment, das nur kurz als Erläuterung, dass wir versuchen, die unterschiedlichen Kommunen mit Wasserleitungen, dass die sich gegenseitig unterstützen können, dass die Wässer gemischt werden können, da wo eine hohe Belastung ist, wird es gemischt mit Wässern, die nicht so belastet sind. Wir haben natürlich an vielen Stellen auch Aufbereitungsanlagen und wir haben mittlerweile so einen Rückgang der Grundwasserneubildungsrate, zum Beispiel im Bereich Ingelheim, nördlich von Mainz, 40% Rückgang der Grundwasserneubildungsrate, dass wir schon über Modelle nachdenken müssen, wie wir zum Beispiel unterirdische Betonwannen, wo dann das Hochwasser reingeleitet wird, das Wasser eingespeichert wird und dann teuer aufbereitet wird, um es auch im Klimawandel perspektivisch als Trinkwasser nutzen zu können. Das heißt, das sind alles sehr, sehr teure und technische Lösungen, damit wir künftig die Wasserversorgung sicherstellen können. Das kostet heute schon Millionen. Deswegen schwillt mir jedes Mal der Kamm, wenn ich höre, die Energiewende ist so teuer und der Netzausbau ist so teuer. Und da wird immer auf diese Kosten geschaut, währenddessen die Kosten für die Anpassung an den Klimawandel, die werden halt einfach bezahlt. Auch bei diesem Pfingsthochwasser vor 2 Jahren, das muss ich auch kurz noch zum Besten geben, wo ich dann mit Malu Dreyer damals noch und Michael Ebling in der Pfalz unterwegs war. Und das war ja das Hochwasser, was dann im Saarland auch zu so großen Schäden geführt hatte. Das kam ja aus Rheinland-Pfalz, das Wasser. Und da waren wir irgendwo und da war ein neues Altersheim überschwemmt worden. Schäden von 5 Millionen Euro. Leider war das im Überschwemmungsgebiet gebaut worden. Und natürlich steht dann die Politik da und sagt, wir übernehmen das. Genau. Und das erleben wir im Moment bei jeder Hochwasserkrise, dass dann natürlich die Leute, die geschädigt sind, auch Unterstützung wollen. Und ich bin sehr stolz, dass wir ja unseren Hydro-Zwilling gemacht
Mega,
haben.
Mega, das ist so toll.
Ich weiß nicht, wer den kennt. Einfach mal gucken. Hydro-Zwilling Rheinland-Pfalz, wo man dann sieht, wie der Starkregen und die Sturzflut am eigenen Haus entlangläuft und wie man sich auch selber gut vorbereiten und schützen kann.
Der Hydro-Zwilling ist wirklich, schaut euch den an, der ist wirklich richtig, richtig gut.
So, genau. Hier würden wir jetzt den ersten Block quasi einmal unterbrechen, den Energie-Klimaschutz-Block quasi, und die Fragerunde eröffnen.
Gibt es denn Fragen oder auch Meinungen aus dem Publikum? Ich sag mal eine Sache noch zum Thema Kipki, weil ihr es eben aus Moselbad bezogen habt. Hier in Gülz die Kita-Rappelkiste, da wird jetzt die Verschattungsanlage und PV-Anlage aufs Dach gebaut, auch 100% Kipki-Förderung. Ja. Also auch wir hier in Gülz sind davon betroffen im besten Sinne. Ich gehe mal hier rüber.
Michael Kock, hallo, ich bin für die Grünen im Stadtrat, aber worüber ihr jetzt noch nicht gesprochen habt, wir erleben ja auch, dass die Investitionen von privaten Eigentümern in erneuerbare Energien ja auch zurückgedreht wird. Vielleicht könnt ihr dazu was sagen, weil wir auch eine PV-Anlage auf dem Dach haben und das ist ja irgendwie auch, also es rechnet sich ja so schon kaum, aber es wird ja noch schlimmer, oder?
Vielleicht sammeln wir 1, 2 Fragen, wenn es noch mehr gibt. Ja, dann gebe ich direkt das Mikro da.
Ja, Ulrich Zimmer, ich bin Vorstand von der Bürgergenossenschaft. Mich würde interessieren, wie sich denn die Bürgerbeteiligung im Land hier insgesamt weiterentwickelt. Ein Bürgerbeteiligungsgesetz oder sowas ist vielleicht in Planung. Also da hätte ich gerne irgendwie eine Auskunft dazu. Die Bürgergenossenschaften haben im Moment Riesenprobleme, in diesem Umfeld überhaupt noch Solaranlagen zu realisieren.
Okay, die 2 Fragen gerne.
Ich fange mit den Erneuerbaren an und dann du mit der Bürgergenossenschaft. Also es ist absolut richtig und entsprechend empörend, was Katharina Reiche beim Ausbau der Solarenergie gerade plant, nämlich die Vergütung für alle Anlagen, die sich private Menschen aufs Dach bauen oder aber auch der Bauer auf die Scheune oder der Handwerker auf sein Hallendach, die will sie einfach ersatzlos streichen. Da soll es in Zukunft keine Vergütung mehr geben. Und damit macht sie die beliebteste Form der Energiewende unattraktiv. Und das halte ich für eine Katastrophe, weil die Menschen gerade die Erneuerbaren deshalb unterstützen, weil sie ja mitmachen können. Katrin hat das gesagt, das ist eine dezentrale, demokratische Form, Energieerzeugung zu organisieren, weil es nicht nur wenige große Konzerne gibt, die herstellen und die Gewinne damit machen, sondern jeder, der ein eigenes Haus hat oder auch Mieterinnen und Mieter in Genossenschaften mitmachen können bei der Energieerzeugung. Und deswegen haben die Menschen ja immer mehr auch angefangen, das selber zu wollen. Und mit den Balkonsolarkraftwerken sind wir noch einen Schritt weiter gegangen. Das ist einfach, die Leute haben da Spaß dran, die gucken auf ihr Handy, jetzt ist es gerade günstig, machen wir eine Waschmaschine an. Also alleine dieses Mitmachen an der Energiewende, das erhöht eben die Akzeptanz wahnsinnig. Und gerade das beendet sie fundamental, wenn sie diesen Gesetzentwurf durch den Deutschen Bundestag bringt. Ich glaube das noch nicht, dass der wirklich beschlossen wird, weil es so viel Widerstand dagegen gibt und das auch, ich habe eben von Bayern erzählt, auch aus konservativer Richtung so viel Widerstand dagegen gibt, dass meine Vermutung ist, vielleicht macht sie so eine Strategie, ganz viele schlechte Gesetze auf einmal der Öffentlichkeit vorzustellen. In der Idee, irgendwas kriegt sie dann durch. So, und das könnte durchaus auch funktionieren, weil die Gesellschaft kann sich natürlich nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren und versuchen, alles gleichzeitig aufzuhalten. Und bei der Solarförderung ist es so eindeutig, dass die Leute sauer sind. Und bei den Heizungen ist es auch so eindeutig, dass die Leute sauer sind. Und deswegen könnte vielleicht das Netzpaket dasjenige sein, was sie dann wirklich durchkriegt, weil das schwierig zu verstehen ist für eine Öffentlichkeit. Aber aktuell hat sie auch der Aufdach Solar den Kampf angesagt. Und deswegen kann ich nur sagen, diese Ministerin macht ausschließlich Politik für die fossile Energie und gegen die Menschen.
Zum Thema Bürgerbeteiligung bei der Energiewende. Wir haben in der Schublade ein Bürgerenergiebeteiligungsgesetz. Da geht es darum, dass die Kommunen was abbekommen, wenn vor ihren Toren ein Windpark oder eine Freiflächen-PV errichtet werden. Da geht es wirklich um entweder einen guten Stromtarif oder eine andere Form der finanziellen Beteiligung vor Ort, um einfach dieses Thema wegzubekommen, dass man jetzt im Hunsrück, wenn man unterwegs ist, öfter gesagt wird, wir wissen gar nicht mehr, wem die Windräder da draußen gehören. Neulich wurde mir erzählt, das ist jetzt für die Klimabilanz von IKEA. Und das ist für die Leute dann so abstrakt, die dann sagen, wir haben quasi den Windpark vor der Haustür, aber wir haben gar keinen Benefit. Dieses Beteiligungsgesetz, das war nicht mehr zu einen in der Landesregierung. Die FDP hatte irgendwelche scheinheiligen Argumente, das wäre Bürokratie und überhaupt, die Kommunen profitieren doch schon, weil wir mit der Energieagentur explizit auch beraten, die Erneuerbaren in kommunale Flächen zu bauen, damit die Kommunen eben auch die Pachteinnahmen haben und die armen Landwirte, die kriegen gar nichts mehr ab. Also es war nicht mehr zu einen und die SPD, ich weiß nicht, ob sie es nicht wollten oder ob sie es wieder nicht verstanden. Also ich weiß es nicht. Die SPD hat es, die wollten es auch nicht, gell? Weil also den oder es war ihnen einfach zu stressig. Das Argument war, es steht nicht im Koalitionsvertrag. Genau. Aber
Machen wir jetzt nicht mehr, haben sie gesagt.
Ja. Und der Gemeinde- und Städtebund hat das ja unterstützt und auch gefordert. Also es wäre ja für die Leute, wäre es ja wirklich toll gewesen. Aber das ist ja erstmal nichts, was für Bürgerenergiegenossenschaften ist. Und wir haben ja sehr, sehr viele und sind auch das einzige Land in bundesweit, was das Netzwerk Bürgerenergiegenossenschaften auch finanziell fördert und unterstützt. Und es gibt welche, die jetzt ganz neue Wege gehen. Unten in der Pfalz haben wir neulich geredet mit der Bürgerenergiegenossenschaft Biene, die jetzt tatsächlich auch so ein Konstrukt gebildet haben, wie sich Leute auch bei ihnen nochmal einkaufen können, sodass sie dann am Ende auch besser an Flächen rankommen, um hier auch mehr mitbieten zu können. Weil die Realität ist tatsächlich, dass die Bürgerenergiegenossenschaften eher die Flächen bekommen, wo die wirtschaftlich agierenden Player sowieso schon abwinken. Und das finde ich immer sehr ungerecht. Wir sind auch sehr intensiv im Gespräch mit dem Finanzministerium, dass auch Bürgerenergiegenossenschaften auch bei Flächen von Landesforsten besser mit zum Zuge kommen können, weil im Moment läuft es so, die Flächen werden zur Verfügung gestellt und wer am meisten Pacht bietet, der kriegt die. Und da fallen natürlich fällt Bürgerengagement häufig hinten runter. Im Moment ist es so nach Landeshaushaltsordnung, dass wir den Meistbietenden nehmen müssen. Aber das treibt natürlich dann auch wieder die Kosten für die Erneuerbaren nach oben. Und hier würden wir gerne tatsächlich erreichen, neue Wege zu gehen, sodass auch Bürgerenergie bei Windenergieanlagen oder Flächen besseren Zugriff bekommen.
Ja, einmal zur nächsten Frage.
Sie hatten ja gerade eben darüber gesprochen, dass in der Politik die Forderung aufgekommen ist, wieder Atomkraft einzubringen und gleichzeitig aber auch gesagt wird, dass unser Stromnetz nicht stark genug ist, um jetzt die erneuerbaren Energien zu schaffen. Ich frage mich dann, wie die Politik das schaffen wollen würde, die Energie aus Atomkraft in das Stromnetz einzuspeisen, wenn schon die erneuerbare Energie angeblich zu viel dafür sein sollte. Weil das ergibt für mich keinen Sinn, wenn Atomkraft in Anführungszeichen so viel besser sein soll, wie dann diese ganze Energie in dieses Stromnetz kommen soll, was aber auch nicht gut genug ist, um den Strom, der jetzt von der schlechteren erneuerbaren Energie davon kommt, aufzufangen. Also ich weiß nicht, wo die Leute damit hinwollen, wenn sie sagen, ja, wir brauchen mehr Strom, aber das Netz ist ja nicht gut genug, um jetzt mehr Energie zu oder erneuerbare Energien zu schaffen und dann aber sagen, wir wollen aber Atomkraft wieder einbringen. Ich weiß nicht, das kommt ja nicht von Ihnen, sondern aus CDU, SPD rein oder wo auch immer, AfD hatten Sie auch angesprochen. Ich frage mich halt dann, was dann überhaupt das Ziel ist, wenn die sagen, es gibt nicht genug Netz für den Strom, aber dann wollen die ein riesiges Atomkraftwerk bauen. So, das, ich weiß nicht, wo da der Sinn dann dahinter ist.
Wenn noch eine Frage, hat man noch Platz für, wenn noch jemand möchte. Ja, hier vorne.
Das ist jetzt ein bisschen unfair, weil ich habe zwei Fragen. Also das eine ist, was wir jetzt alles gehört haben, vor allen Dingen zur Energiepolitik, war ja ziemlich rational. Also da war jetzt ja irgendwie keine Gefühligkeit am Start oder so, sondern das ist ja irgendwie klar. Also das Thema ist auch technisch gelöst. Ne? Also wenn wir wollten als Bundesrepublik, als Land, das aus lauter Technikern besteht, wir könnten das einfach alles machen. Ne? Wir könnten auch die Smart Meter in die Häuser dübeln, alles Mögliche. Und das wäre überhaupt kein Problem. Also deshalb verstehe ich nicht, also das ist die Frage an die Profis, wieso kriegen wir das nicht kommuniziert? Also wieso macht die Irrationalität dann doch ständig einen Punkt? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, wie kriegen wir Herrn Merz oder Frau Reiche dazu, öfter mal in vierten Klassen vorbeizuschauen, damit die ein bisschen motiviert werden?
Dann nehmen wir noch eine Frage mit.
Ja, danke, Veronika Brahm. Also das geht genau in die Richtung, die der Herr gerade angesprochen hat. Ich habe mir einiges mitgeschrieben. Themen wäre für mich Beteiligung. Also ich habe ganz oft Beteiligung bei Ihnen gehört. Und einhergehend für mich ganz wichtig mit Vertrauen. Nämlich Sachebene alleine bringt gar nichts. Ich glaube, das kennen wir aus unserem privaten, beruflichen Kontext. Man kann super gut argumentieren, kommt aber letztlich nicht zusammen, weil die sogenannte Beziehungsebene schräg hängt. Und für mich ist auch ein unbekannter Elefant hier im Raum, nämlich irgendwelche lokale Presse hier heute, weiß ich nicht. Schön, nur andererseits hätte ich da eine Frage an Pressevertreter. Wieso schafft ihr es nicht endlich, solche gut dargelegten Argumente, wie jetzt im Wahlkampf, sonst höre ich da auch eher weniger, sorry hier für den Kreisverband, dass man diese Argumente, die jeden einzelnen Menschen betrifft, ob jung, alt, dünn, dick, da kommt man ja nicht mehr dran vorbei. Also geht Richtung Lobbyarbeit, wo und wie kann man die Journalien mit einbinden und so penetrant freundlich mit den Themen immer wieder unterwegs sein, dass halt solche Scheinargumente von mir aus jetzt mal wieder Frau Reiche, die ist ja heute auch hier sehr oft schon genannt worden, dass man wirklich sagt, für wen machen wir das denn? Wir machen das doch letztlich alle für uns. Na, vorhin haben wir da diskutiert, kurz bevor die Veranstaltung anfing. Keine Rasse auf diesem schönen Planeten kümmert sich so grottenschlecht um seine eigenen Belange und seine Nachkommenschaft. Also ist eigentlich jetzt mehr ein Appell als eine Frage, aber auch gerne an die Verantwortlichen zurück mit der Frage, wie schaffen Sie es, diese guten Themen in die Köpfe und Herzen der Menschen zu platzieren und nicht nur zu Wahlkampfzeiten?
Viele Fragen, aber die passen auch alle zueinander. Deswegen würde ich sie auch ein Stück weit gemeinsam beantworten. Also beim Thema Atomkraft und den Stromnetzen, super Frage, weil die Atomkraftwerke sind in einem System, wo ganz viele Erneuerbare drin sind, die schlechtmöglichste Form, Energie zu erzeugen. So, weil die im Endeffekt die Netze verstopfen. Weil Atomkraftwerke konstant fahren müssen, die kann man nicht mal so schnell rauf und runter fahren und die Erneuerbaren brauchen aber genau diese Flexibilität und dann verstopfen die Atomkraftwerke mit ihrer Last das Netz und im Zweifel muss günstigerer erneuerbarer Strom abgeregelt werden, um die Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen. So, und deswegen, auch deswegen ist es komplett sinnlos, jetzt stattdessen auf Atomenergie zu setzen. Das Zweite aber, weil Sie ja auch gefragt hatten danach, wenn die sagen, mehr Strom, das machen die tatsächlich umgekehrt. Die versuchen, die Konservativen, den Strombedarf künstlich klein zu rechnen. Und das ist auch etwas, was wir schon bei Peter Altmaier erlebt haben und was Katharina Reiche jetzt auch wieder versucht hat. Es gibt wissenschaftliche Institute, die berechnen immer, wie viel Strombedarf gibt es in Zukunft. Und wenn wir mehr umsteigen auf Elektroautos, mehr umsteigen auf Wärmepumpen, dann steigt der Strombedarf in Deutschland. Und die Idee ist immer zu sagen, ja, das machen die Leute ja nicht. Die steigen nicht um auf Wärmepumpen, die steigen nicht um auf Elektroautos. Wenn man das niedriger rechnet, hat man natürlich auch einen geringeren Strombedarf und muss weniger investieren. So, und das ist Frau Reiche diesmal aber nicht gelungen im selben Maße, weil die Wissenschaftler sich geweigert haben, das in dem Ausmaß aufzuschreiben. Die haben gesagt, das geht gegen unsere Ehre. So, wir machen hier keine Auftragsarbeit. Die machen natürlich Szenarien, die sie dann prognostizieren und was Frau Reich hier dann bei der Vorstellung des Berichts gemacht hat, ist, auf ein sehr unwahrscheinliches Szenario zu gehen, was die Wissenschaftler berechnet haben und gesagt haben, guckt mal, so, es gibt ja auch eins mit weniger Strombedarf. Und das gehört zusammen, weil es einen Teil in der konservativen Bewegung gibt, die sagen, die Grünen wollen das Land elektrifizieren und wir müssen diese Elektrifizierung aufhalten. Wir brauchen weiterhin, das habe ich auch von der FDP ständig gehört, Moleküle. So, wir müssen weiterhin und deswegen dann, wenn dann Wasserstoff irgendwie reinholen ins Land, um auch diese gesamte Infrastruktur, da hängen riesige Wirtschaftsinteressen dran. Das muss man verstehen, um diesen Kampf zu verstehen. Da hängen riesige Wirtschaftsinteressen dran, weil die Ölkonzerne, die haben eine Infrastruktur, es gibt Tankstellen, es gibt Ölleitungen, die Gaskonzerne haben diese Gasnetze, so, und diese gesamten Wirtschaftszweige werden ja in Frage gestellt durch die Elektrifizierung, durch die Erneuerbaren, weil daneben eine Alternative aufgebaut wird. Und diese Konzerne kämpfen schlichtweg um ihre Geschäftsmodelle. Die wollen noch ein paar Jahre mehr Rendite machen. Und deswegen, und dann kommen wir zu den Kommunikationsfragen, deswegen ist es auch so schwer mit Fakten, die eigentlich sonnenklar sind. Es ist offensichtlich, was der Weg ist. Es ist ausgerechnet, wir sind ein Land eigentlich der Ingenieure, das stolz war darauf, immer technologisch Weltführer zu sein, ist es trotzdem so schwer, Gegennarrative anzusteuern. Mir ist das bis jetzt eigentlich passiert, dass CDU-Politiker beim Thema Atomkraft immer wieder mit denselben falschen, wirklich falschen Aussagen in die Talkshows gehen. Und ich wurde irgendwann einfach sehr zornig, weil ich gesagt habe, wie oft muss ich euch denn im Faktencheck widerlegen? So, weil die Fernsehanstalten machen danach einen Faktencheck, es kommt raus, ich hatte recht, die anderen haben die Unwahrheit gesagt, nächste Sendung, nächster Faktencheck, wieder werden dieselben Falschaussagen vorgetragen. Und ich habe gesagt, ich würde wahnsinnig. So, es muss doch euch peinlich sein, selbst wenn ihr immer wieder im Faktencheck verliert. So, aber es ist nicht peinlich genug. Und gleichzeitig setzen die an bei Bildern, die zu einfach sind. Und teilweise sind unsere Erklärungen immer noch zu kompliziert. Dann wird gesagt, aber irgendwie, wir haben ja höhere Strompreise als das Ausland. Und die haben doch noch Atomkraftwerke und wir nicht. Also muss das doch zusammengehören. So, in der Wissenschaft nennt man das Scheinkorrelation. So, ne? Die sagen, wir stellen einen Zusammenhang her. Oder die behaupten einfach, wir kaufen den ganzen günstigen Atomstrom aus dem Ausland ein. So, das ist jetzt die grüne Politik. Immer wieder argumentiert man dagegen und immer wieder wird dieselbe Geschichte geflutet in die Chatgruppen, über Social Media, weil die Medien dann teilweise auch gar nicht mehr die Möglichkeit haben, den Faktencheck zu machen, weil die Bedeutung der Medien geringer wird für die Meinungsbildung der Menschen und irgendein random Typ, der einen Blogbeitrag hat und sagt, ich schreibe mal hier meine Meinung auf, ist für die Leute teilweise genauso eine Informationsquelle wie der Spiegel geworden. Und das ist eine große Herausforderung, die wir aktuell haben. Und das Zweite ist aber tatsächlich die Emotionalisierung. Die arbeiten teilweise mit stärkeren emotionalen Narrativen, Angst teilweise, Angst vor Veränderung, Angst davor, etwas verlieren zu müssen im Alltag, dass der Wohlstand, den man hat, wie die Welt, die man kennt, so nicht mehr bleibt. Und je mehr Krisen da sind, das wissen wir aus der Forschung, umso mehr haben Menschen ein Bedürfnis nach Rückzug ins Private. Konservativere Einstellungen werden stärker, weil auf eine Welt mit Krisen reagiert man dann eher so darauf, dass man sagt, okay, ich kann es nicht mehr überblicken, aber meine kleine Scholle will ich schützen, so, und ich will die Welt so haben, wie sie doch war. Oder vielleicht auch nur, wie man sie sich golden gemalt hat, wie sie früher war. So, und diese Nostalgiegefühle und diese Angst in einer unübersichtlichen Welt, auf die setzen Populisten mit zu einfachen, da gehe ich jetzt weg von der Union Richtung AfD, so, wenn ich Populisten sage, meine ich deren Narrative, setzen die mit den zu einfachen, aber angstschürenden Bildern auf. Und die Herausforderung, die der progressive Teil des Landes hat, ist, wir brauchen eigentlich Hoffnung bei den Menschen. Wer sich für Veränderung öffnen soll, muss Zuversicht haben, dass es besser wird. Und deswegen ist eigentlich die ganz große Aufgabe, dass wir mit Hoffnungserzählungen, mit einem, wir können das noch schaffen. So, und dann mit emotionalen Bildern wie den Kindern. Weil eigentlich wollen doch alle Menschen, dass Kinder in Zukunft noch ein gutes Leben haben. Das ist eine Sache, da habe ich noch keinen getroffen, der vor mir stand und gesagt hat, so, nee, ist mir komplett egal. So, ne, das sind schon starke emotionale Bilder. Aber die große Herausforderung ist, dass wir mit einer Hoffnungserzählung, mit einer Wir-können-das-schaffen-Erzählung dagegen gehen müssen. Und deswegen, wir Grünen fanden vieles schlecht, was Angela Merkel gemacht hat. Aber dass sie als Kanzlerin den Satz gesagt hat, wir schaffen das. Das war eine wahnsinnig wichtige Aussage damals, weil sie einer Gesellschaft dieses Gefühl gegeben hat, wir kriegen das gemeinsam hin. Und der große Fehler von Olaf Scholz bis Friedrich Merz ist, dass sie dem Land die ganze Zeit erzählen, wir gehen unter. So, und das, ich habe mir auch in der Ampel schon, ich werde wahnsinnig. Warum sagt so ein Kanzler nicht, wir kriegen das hin und alle gemeinsam und danke für eure Anstrengung und so und jetzt weiter voran. So, und diese Form von Kommunikation, das hat Merkel besser gemacht als ihre Nachfolger.
Ich würde, darf ich auch noch
natürlich
was dazu sagen? Ich würde jetzt, das ist jetzt sogar so ein bisschen die elegante Überleitung zum Thema Demokratie, ehrlich gesagt. Weil ich will jetzt gar nicht mehr auf Smart Meter oder Atomenergie und Energienetze eingehen, sondern tatsächlich auf diese Frage, wie kriegen wir das in der Kommunikation hin? Und heute Morgen kursierten dann auch so Zahlen, wie das Thema Klima auch in der Berichterstattung abgenommen hat, seitdem die Proteste von Fridays for Future, diese großen Demonstrationen rum sind, kann man das messen. Jedes Jahr ist das Thema Klimaschutz runtergegangen und auch in der Wertigkeit. Also wir kriegen ja überall erzählt, dass das Thema Umwelt und Klima niemanden mehr interessiert. Aber das kommt natürlich auch auf die Fragestellung drauf an. Und wir wissen zum Beispiel auch aus Studien aus dem Bereich des Naturschutzes, dass sehr wohl die Menschen ein großes Interesse an der sauberen und gesunden Natur in ihrem Umfeld haben und dass das Thema durchaus eine Rolle spielen. Und das ist so ein bisschen der Vorwurf, der mich sehr fassungslos zurücklässt, ist dieses Thema, wie sich unsere Medienwelt darstellt, weil ich schon das Gefühl habe, dass durch den aufkeimenden Populismus die Medien ein Stück weit aus vorauseilendem Gehorsam versuchen, sich schon ein bisschen anzupassen, in der Hoffnung, dass die AfD sie am Ende verschonen wird. Das sieht man in der Berichterstattung, also ich höre immer Deutschlandfunk, da kriegt man das schon so richtig mit, wie zunehmend auch so Narrative so einfließen. Ich beobachte das mit großer Sorge in Mainz bei der Lokalpresse. Ich habe die immer noch abonniert, weil ohne Lokalpresse wird's halt noch schlimmer, dass sich die Leute aus Social Media informieren oder meinen zu informieren. Aber man merkt schon richtig, wie die so bestimmte Themen, die sehr lautstark vertreten werden, und das sind oft die fossilen Themen, wie die das dann auch in ihre Berichterstattung übertragen. Die machen dann eine Analyse, was wollen die Leserinnen und Leser lesen? Das ist eher ein bestimmtes Klientel, was noch eine Zeitung abonniert hat. Und dann wird danach dann auch geschrieben. Und so setzt sich quasi das Reproduzieren von Themen, es darf kein Parkplatz entfernt werden, die Stilllegung von Gasnetzen ist zu kompliziert, Wärmepumpen sind zu teuer. Das wird dadurch dann immer weiter fortgesetzt und reproduziert. Und das ist natürlich für Fragen der Meinungsvielfalt wirklich hoch herausfordernd und auch für uns Grüne, was wir uns bemühen im Moment auch in dieser Auseinandersetzung zwischen SPD und CDU überhaupt noch vorzukommen. Und ich weiß nicht, wer die Wahlarena am Donnerstag gesehen hat. Ich durfte nichts sagen zum Thema ACC. Dabei hatte ich mich 4 Tage vorher auch mit dem Betriebsrat und der IG Metall getroffen. Ich hätte da sehr viel dazu sagen können. Ich wollte dauernd beim Thema Bildung was sagen, wo ich mich gemeldet habe. Durfte ich auch nichts mehr zu sagen. Und das hat sich immer wieder dann konzentriert auf SPD und CDU. Und wenn ich nicht jeden Tag irgendwas raushauen würde, wie so eine Forderung nach einem 9-Euro-Ticket, dann kämen wir gar nicht mehr vor. Dann würden die Leute gar nicht mehr merken, dass sie auch uns noch wählen können.
Das ist öffentlich-rechtlicher.
Genau, und das ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und ich will jetzt nicht wirklich, weil ich bin eine große Verfechterin von öffentlich-rechtlichem Rundfunk, ich will da auch gar nicht in dieses Klagelied mit einstimmen. Wir müssen die weiter bewahren und stützen und schützen. Und was da gerade passiert, auch insbesondere in den Ostbundesländern, mit Vorschlägen der KEF in Frage zu stellen. Also das sind die Rundfunkgebühren festlegen. Also das ist brandgefährlich. Und wenn wir nach nach Ungarn schauen und so weiter, da sehen wir ja, dass von Populisten ist immer der erste Schritt, die Medien auszuschalten, also vor allen Dingen die öffentlich-rechtlichen. Und deswegen müssen wir da weiter im guten Gespräch sein, auch mit Journalistinnen und Journalisten, auch als Grüne, auch öfter einfach mal Kaffee trinken gehen, mal versuchen, die Themen wirklich an die Leute auch zu adressieren und zu bringen, damit wir weiter vorkommen. Und jetzt im Moment, was das Thema Wahlkampf angeht, ist wirklich das Thema an die Türen gehen. Wir sind sehr, sehr stolz. Wir haben als Grüne jetzt über 85.000 Haustüren in unsere App eingetragen und nicht alle benutzen diese App. Also wir sind wahrscheinlich schon bei 100.000 Haustüren. Das heißt, jedes grüne Mitglied in Rheinland-Pfalz, wir sind ja ein kleiner Landesverband, hat mittlerweile an 11 Türen geklingelt. Und viele haben Angst davor. Und so gelingt man eben auch ins Gespräch. Und das müssen wir jetzt weiter fortführen, auch nach dem Wahlkampf.
Das ist eine super Überleitung zu dem Thema Demokratie. Ich will noch zwei, drei Punkte sagen, die ich aber auch greifen werde aus dem, was Katharina und Katrin gesagt haben. Wenn wir das Thema Sicherheit sehen in Rheinland-Pfalz, dann wird das von der CDU gespielt mit Videoüberwachung öffentlicher Plätze. Wenn wir das Thema Sicherheit im Bund angucken, dann wird das von der CDU gespielt mit mehr Bewaffnung von PolizistInnen, Grenzkontrollen und vermischt mit Migration. Wenn man das Thema Sicherheit spielen würde mit, wir müssen die Energiewende ausbauen, wir müssen den Klimaschutz voranbringen, damit wir autarker werden, dann wäre das ein hoffnungsvolles Thema, dann wäre das ein positives Thema für alle und gleichzeitig nicht so ein angstmachendes Thema. Also werden Themen besetzt mit Angst, Migration, Integration. Eines der wichtigsten Themen in der Bundesrepublik wird besetzt mit Angst und nicht mit den Chancen, die wir haben und mit den Notwendigkeiten, die wir haben, wenn wir wissen, dass wir eine Fachkräfteeinwanderung brauchen von 400.000 Menschen im Jahr. Trotzdem wird Integration, vor allen Dingen Migration, nur mit Angst besetzt. Wenn wir das Thema Wirtschaft sehen, dann wird das besetzt mit Angst. Ja, wenn die Fossilen teurer werden, dann geht unsere Wirtschaft den Bach runter, anstatt zu sagen, wir besetzen positiv mit Transformation, mit wirklich positiven, hoffnungsvollen Momenten, mit der Änderung, mit der Transformation der Wirtschaft neue Arbeitsplätze schaffen. Aber so macht die Bundesregierung, aber leider auch Teil der Landesregierung und vor allen Dingen CDU eben Politik mit Angst und nicht mit Hoffnung. Und da muss ich dir recht geben, Katharina, in der Kommunikation war Angela Merkel da weit voran, mit dem wir schaffen das. Und ich glaube, das muss auch wieder Einzug finden. Und dann können wir auch Transformation schaffen und dann können die Menschen sich auch hier wieder wohler fühlen.
Genau, es war alles schon eine super Überleitung. Wir haben ja heute das Ganze unter das Thema Schützen, was uns schützt, gestellt. Und da ist natürlich, was im Moment sehr geschützt werden muss, weil es doch unter starkem Beschuss steht, die Demokratie. Im Hinblick auf die Zeit ist es natürlich ein super wichtiges Thema, aber wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen was dran. Würde ich trotzdem nochmal das Thema ansprechen wollen und bitte euch um vielleicht kurze Statements dazu, ohne euch zu nahe treten zu wollen. Vielleicht einmal ein bisschen zur Einordnung. Kai Bernhard, du bist demokratiepolitischer Sprecher. Wie sieht denn so die Lage hier in Koblenz und der Region aus?
Die Lage der Demokratie sieht noch gut aus, weil über 90% der Menschen in der Bundesrepublik finden Demokratie gut, nur so wie sie momentan nicht ist. Und jetzt kommen wir zu den Bedrohlichen. Sehr, sehr viele Menschen finden, es muss mal wieder eine Partei geben, die durchgreift. Und warum finden sie das? Weil sie sich irgendwie nicht mitgenommen fühlen in unserer Demokratie, weil sie vielleicht auch merken, okay, PolitikerInnen sagen das eine und machen das andere, wie auch immer. Wohin führt das? Das führt dazu, dass die AfD in Rheinland-Pfalz bei 19% in den Umfragen liegt. Das führt dazu, dass offen Menschen bedroht werden, die sich für unsere Demokratie, für die Vielfalt unserer Gesellschaft einsetzen. Die werden bedroht, sie werden im Internet bloßgestellt, Adressen werden bekannt gegeben, Arbeitgeber dieser Personen werden bekannt gegeben. Das findet mittlerweile strategisch so statt von der AfD in ganz Rheinland-Pfalz. Ich gehe mal davon aus, im Osten ist das alles noch viel schlimmer. Das heißt, diese Schwelle von Die AfD befindet sich auf dem Weg zu einer rechtsradikalen Partei oder hat vereinzelt rechtsradikalen Ansichten hinzu. Die AfD und ihr Umfeld, Vorfeld nennt die AfD sich das ja immer, treten offen rechtsextrem auf, bis rechtsradikal, bedrohen Menschen und machen auch gar kein Hehl mehr daraus, dass sie unsere Demokratie abschaffen wollen. Die Schwelle ist schon längst überwunden, schon lange, lange, lange. Und wir befinden uns in einem Jahr mit vielen Landtagswahlen und im Osten, wenn in Sachsen-Anhalt die AfD die absolute Mehrheit bekommt, wovon sie nicht mehr weit entfernt ist, dann ist unser Föderalismus und damit ein Teil unseres Grundgesetzes auch wirklich nicht mehr nur in Gefahr, sondern es wird wahrscheinlich in höchster Not sein. Und das ist die Situation nicht nur in Koblenz, sondern ich glaube in der Bundesrepublik. Und ja, ich glaube, alles, was wir gleich noch dazu sagen, will ich jetzt nicht vorwegnehmen.
Dann vielleicht Katrin an dich. Und zwar gibt es zwei zentrale Forderungen für eine zumal neue Regierung, eventuell an der wir teilnehmen wollen. Nämlich, dass die auf jeden Fall nur stattfindet, eine Koalition, wenn das AfD-Verbot unterstützt wird von den anderen Mitgliedern dieser Koalition. Und einen weiteren Punkt, den wir ja auch fordern, ist ein Demokratiebudget. Vielleicht kannst du beide Punkte mal kurz erläutern.
Also das Demokratiebudget ist mir persönlich extrem wichtig. Da soll Geld an die Kommunen verteilt werden, ähnlich wie bei Kipki. Ich soll hier kurz bleiben. Und davon soll vor Ort wirklich ausschließlich Demokratie unterstützt werden. Das heißt, Jugendbeteiligung oder überhaupt Beteiligungsverfahren für Bürgerbeteiligung ist in den Kommunalparlamenten ja oft kein Geld da. Aber es geht auch um Vielfaltsfeste zum Beispiel. Ich war im Kreis Altenkirchen. Der Kreis wollte keine 700 Euro für dieses Fest dazu schießen. Das haben am Ende das Bistum Köln und der DGB dann gemacht. Und solche Themen, wo Demokratie eben stattfindet, die sollen damit unterstützt werden können. Und zwar nur zielgerichtet, also das darf nicht im schwarzen Loch der Haushalte verschwinden. Das ist uns extrem wichtig. Und das Zweite ist mit dem AfD-Verbotsverfahren, das ist ja kein Thema, was wir uns jetzt ausgedacht haben, sondern wir wissen es, dass andere Bundesländer das bereits in ihren Parlamenten beschlossen haben, einen Antrag im Bundesrat gegebenenfalls auch stellen zu wollen. Und das wird ein Thema sein, wo eine künftige Landesregierung sich zu positionieren muss. Und dann haben wir so gehört, das wären Flöcke, die schlägt man nicht im Wahlkampf ein, das kommt am Ende doch in eine Koalitionsverhandlung, das hat Alexander Schweizer gesagt. Ja, aber wo soll man denn sonst solche Flöcke einschlagen, wenn nicht in einem Wahlkampf? Weil in Koalitionsverhandlungen werden Sachen gegeneinander verdielt. Und das ist kein Thema, was wir finden, was man verdielen sollte gegen irgendwelche anderen Themen. Und deswegen haben wir einfach das als Bedingung für uns klar gemacht. Berlin hat angekündigt, dass so ein Prüfverfahren mal eingeleitet werden sollte. Hamburger Bürgerschaft hat es beschlossen. Niedersachsen hat es angekündigt. Daniel Günther hat sich offen gezeigt. Ich glaube, Herr Wüst hat sich auch offen gezeigt. Und es geht ja auch nicht darum, dass wir das verbieten könnten, die AfD, sondern das muss ja am Ende das Bundesverfassungsgericht machen. Aber man muss ja irgendwann sich mal zusammensetzen, sodass Bundes- und Landesbehörden alle Akten mal zusammenwerfen, damit man mal gemeinsam eine Grundlage schafft. Darum geht es. Und das haben wir, glaube ich, sehr deutlich gemacht, dass das unsere Bedingung ist.
Um es nochmal auf die Bundespolitik zu beziehen, was auch viel im Gespräch ist, ist auch die Sprache, die damit einhergeht. Diese Verrohung der Sprache, die inzwischen nicht mehr nur bei der AfD stattfindet, sondern auch, ich sag mal, Stadtbilddebatte etc. Also das zieht ja auch weitere Kreise. Wie sieht das denn da aus? Wie können wir da bundespolitisch auch weiter rangehen und dagegen wirken?
Die AfD betreibt ganz gezielt eine Veränderung der Sprache. Und man kann sich eigentlich immer anschauen, was aus den USA an Ideen und Entwicklungen kommt. Da gibt es riesige Thinktanks, die im rechtsextremen Milieu unterwegs sind und die entwickeln dann Erzählungen, die von den Rechtsextremen in Europa aufgegriffen werden. Und die AfD spricht sehr gezielt in emotionalen, angstmachenden Bildern. Deswegen reden sie dann über sowas wie Messermänner oder sowas in der Art, weil sie bei den Menschen dann direkt eine Verbindung zwischen diesem Messer und der Person mit Migrationshintergrund, über die sie dann sprechen, schaffen wollen. Und die so überlegen die sich wirklich sehr, sehr gezielt, wie sie sprechen. Und uns ist das auch aufgefallen in den Bundestagsdebatten, dass am Anfang die Abgeordneten der AfD so irgendwas geredet haben und irgendwann kamen die aus den Sommerferien zurück und man hatte den Eindruck, da gibt es neue Konzepte, da gibt es vielleicht Redenschreiber, die denen ganz gezielt diese Schlagwörter aufschreiben in den Reden, und die AfD spricht eigentlich auch nicht zum Deutschen Bundestag, die spricht auch nicht zur Presse, die darüber berichtet, sondern die spricht ausschließlich zu ihren YouTube-Videos. Das ist das Einzige, warum die Reden im Bundestag halten, um dann diese Videos zu nehmen, auszuschneiden und über ihre Kanäle zu verbreiten. Und wir haben gleichzeitig das Problem, dass die Funktionsweise der sozialen Medien solche radikalen Positionen deutlich stärker pusht und denen mehr Reichweite gibt. Am problematischsten ist da beispielsweise X als Plattform, wo Elon Musk ja auch ganz konkret gesagt hat, er unterstützt die AfD in Deutschland, aber auch die Algorithmen anderer sozialer Plattformen unterstützen so sehr zugespitzte, populistische bis rechtsradikale Inhalte stärker in der Reichweite, und damit hat die AfD, dazu gibt es wissenschaftliche Studien, einen Vorteil gegenüber den Parteien wie CDU, SPD und Grünen, die eine deutlich differenziertere Kommunikation, eine sachlichere Kommunikation, eine weniger polarisierende Sprache wählen. Und deswegen müssen wir uns auch die Frage der sozialen Medien anschauen und die Art und Weise, wie sie funktionieren und unsere Demokratie von innen heraus kaputt machen. Auf europäischer Ebene gibt es da ganz starke Instrumente. Das, finde ich, ist nochmal eine ganz wichtige Botschaft, weil viele Leute ja auch das Gefühl haben, das sind diese gigantischen Plattformen, die kommen aus den USA. Was können wir denn dagegen tun? Europa kann was dagegen tun. Es gibt Regulierung, die angewendet werden kann. Das Problem ist nur, dass Donald Trump und seine Administration extrem Druck ausüben auf die Europäische Union, bis zu der Frage, wie zuverlässig ist die USA eigentlich als Partner in der NATO, und das immer mal so andeuten und damit den Druck ausüben und gleichzeitig sehr, sehr deutlich machen, dass sie sich eine stärkere Regulierung der Digitalkonzerne verbieten quasi. Das ist die Art und Weise, wie die Politik machen. Selbst Abgeordnete, die diese Gesetze verhandelt haben auf europäischer Ebene, haben Einreiseverbote in die USA bekommen. Also wirklich Abgeordnete des Europaparlaments. So weit geht die US-Administration. Und deswegen haben wir Grünen gesagt, wir müssen als Europäische Union, und das kann nur Europa, das kann nicht Deutschland alleine, wir müssen als Europäische Union schrittweise unabhängiger werden und eigenständiger werden und nicht nur in Sicherheitsfragen. Da hat auch die Union das verstanden, sondern auch bei fossiler Energie, da haben wir eben drüber gesprochen, und auch bei den digitalen Plattformen. Da braucht es stärkere europäische Alternativen. Das ist die einzige Möglichkeit, dem wirklich etwas entgegenzusetzen. Und das wäre neben der Frage AfD-Verbot der große Schlüssel, wo wir die Demokratie verteidigen können.
Wir könnten wahrscheinlich auch hier noch Stunden drüber reden, da bin ich mir sehr sicher. Ich würde aber jetzt auch hier wieder den Raum für Fragen geben, falls es denn welche gibt.
Okay, vielleicht ganz kurz, Thema Messer und Männer, habe ich ein Zitat von Gordon Schnieder im Hinterkopf. Die Messerkriminalität ist keine deutsche Kriminalität, ne? Hat er gesagt. Muss man sich auch erstmal durch den Kopf gehen lassen. Wo war die Frage?
Ja, wie lange dauert das, eigene soziale Plattformen aufzubauen?
Ich würde direkt sammeln, wenn es noch eine andere Frage gibt. Ah, ja.
Ja, ich war Grundschullehrerin und ich finde, man sollte in der Grundschule also mit den Kindern nicht mit diesen ganzen Medien arbeiten. Und wie stehen die Grünen dazu, zu einem Verbot von dem Ganzen in der Grundschule? Also ich finde, die Kinder lernen gar nichts mehr. Ja? Also wenn die 5 Stunden pro Tag am Handy hängen, und das ist ja eigentlich auch nur eine Förderung der Industrie, also dass man diese iPads und diese ganze Digitalisierung da in den Schulen vorantreibt. Ich meine, das ist eigentlich nur ein Interesse der Industrie, diese Geräte zu verkaufen. Also man kann Unterricht gestalten ohne das.
Okay, die zwei Fragen. Wer anfangen möchte, kann anfangen.
Also einmal zu der Frage, wie lange dauert das, vollständig das Ganze zu ersetzen, das sind Jahre. Aber es gibt Schritte, die man dahin machen kann und damit könnten wir jetzt anfangen. Beispielsweise ist die öffentliche Hand eigentlich, man nennt das so Ankerkunde. Wir sind groß und viele und wenn wir beispielsweise weiterhin Microsoft nutzen als Deutscher Bundestag und die Landtage weiterhin Microsoft nutzen, dann unterstützen wir diese Programme und wenn die aber anfangen alle zu sagen, wir haben in der Inneren Kommission im Deutschen Bundestag einen Antrag eingebracht und haben gesagt, lasst uns doch auf Alternativen umsteigen, dann machen wir die Konkurrenzangebote auch besser. So, weil das ist noch ein Stück weit das Problem, dass die Nutzer sagen, es funktioniert eben alles gut, was die großen digitalen Plattformen anbieten und deswegen ist der Wechsel so schwierig. Aber wenn man die Alternativen unterstützt, weil man als großer Kunde dorthin geht, dann ist das so der erste Schritt, den man machen kann. Und da gleichzeitig, und das ist das Zweite, es gibt in Europa viele Startups, die gute Ideen entwickeln, die technologisch total weit vorne sind. Und was oft passiert ist, aber weil die EU eine viel schlechtere Startup-Finanzierung hat als die USA, passiert das dann, dass diese Startups aufgekauft werden von amerikanischen Konzernen und damit die Ideen wieder in die USA abwandern. Und das ist so der zweite Schritt, den man gehen kann, zu sagen, das, was hier an Ideen entwickelt wird, das muss hier bleiben und deswegen müssen wir dort bei der Startup-Finanzierung deutlich offensiver gemeinsam unterwegs sein, als Europäische Union auch bereit sein, mehr Risiko zu finanzieren. Das ist einfach in Europa ganz zurückhaltend. Die USA sind mehr bereit, auch mal Unternehmen zu finanzieren, die dann pleite gehen, weil sie sagen, gut, aber von 10 haben 3 eine Top-Idee. So, ne? Und die hat mich halt, nagelt mich nicht auf die Zahl fest, so, aber so im Vergleich. Und wenn man die unterstützt hat, dann lohnt es sich trotzdem. Und in Europa ist das alles sehr vorsichtig. Und das sind so erste Schritte, die man gehen kann, um die Alternativen aufzubauen. Die zweite Frage nach Social Media an Schulen und Handys an Schulen und grundsätzliche Digitalkompetenz von Kindern. Ich finde, das sind 3 unterschiedliche Fragen. Social Media, also Handys an Grundschulen, überall da, wo ich unterwegs bin, ist nicht erlaubt, sondern die meisten Schulen sagen ja, die Handys müsst ihr, wenn ihr sie dabei habt, weil ihr auf dem Schulrückweg vielleicht die Eltern eine Sicherheit haben wollen, dann im Schulrucksack lassen, dürft das in der Unterrichtszeit nicht benutzen, auf dem Schulhof nicht benutzen. Das wird auch in den Schulen, ich bin vielen Schulen, in der Regel genauso umgesetzt. Das zweite ist die Frage, wann sollten junge Menschen eigentlich bei TikTok unterwegs sein? Ich finde sonnenklar, dass unter 14 das überhaupt nichts ist für die. So, das ist etwas, wo wir Grünen auch sagen, da kann man Altersgrenzen machen. Gleichzeitig heißt es aber nicht, dass dadurch irgendwie das Problem gelöst ist. Das ist die, finde ich, Verzerrung in der Debatte und die CDU hat sich jetzt sehr stark konzentriert und die SPD hat es unterstützt auf Verbote, aber irgendwann gehen die jungen Leute ja dann trotzdem in die sozialen Medien und müssen damit klarkommen und das Problem, was wir haben, dass zum Beispiel diese Algorithmen sehr viel gewaltverherrlichende Videos pushen oder auch, wenn ein junger Mensch depressive Tendenzen hat, dass er dann ganz viele noch negativere Videos eingespielt bekommt und dass damit diese depressiven Gedanken sogar noch verstärkt werden, das ist ja mit 16 genauso ein Problem. Und deswegen braucht es diese Regulierung der Plattform. Das ist etwas, was wir der CDU vorwerfen, dass sie das nicht stark genug verfolgt. Und es braucht die Medienkompetenz. Und da würde ich widersprechen. Es ist nicht gut, wenn man jungen Leuten nicht beibringt, wie sie umgehen können mit den digitalen Medien. Und ich finde es auch gut, wenn Kinder beispielsweise lernen, wie Internetrecherchen funktionieren, damit sie auch unterscheiden können zwischen falschen Informationen und zwischen sachlichen und seriösen Quellen. Und sie werden im Berufsleben alle damit arbeiten müssen. Und deswegen finde ich es gut und relevant, wenn die Schulen so früh wie möglich begleiten, erklären und den Weg dahin ebnen. Das ist aber etwas anderes als die Social Media Plattform. Und dort braucht es Medienbildung aus meiner Sicht. Also ich finde, dass es gibt total gute Lern-Apps und das, was ich daran gut finde, ist, dass Kindern teilweise sehr spielerisch dabei im mathematischen Bereich zum Beispiel Dinge näher gebracht werden. Viele Kinder haben ja oft das Gefühl, ich habe VWL studiert, das war ein sehr mathematisches Studium, deswegen habe ich mal gerne Mathe gemacht. So, ne? Aber für viele ist ja Mathe so ein Angstfach. Aber durch diese ganzen Spiele, wo man dann sagt, wenn du das richtig gemacht hast, blinken die Sternchen und dann spielst du gegen wen anders und so weiter, wird es viel niedrigschwelliger vermittelt und mit mehr Spaß. Und deswegen finde ich auch in der Grundschule, ich habe mir das alles auch schon zeigen lassen, gibt es gute digitale Angebote, die auch pädagogisch gut durchdacht sind. Deswegen würde ich da keine Grenze ziehen, sondern einfach sagen, das Richtige unterstützen macht da schon Sinn.
Als Mutter von Zweitklässlern teile ich das, dass das ab und zu einbinden, auch in den Unterricht, ab und zu einbinden. Also Bücher finden auch noch statt und Papier und Stift, aber ab und zu einbinden und heranführen, das finde ich tatsächlich wichtig. Das ist auch klar, dass im Grundschulalter keine Handys an der Schule irgendwas zu suchen haben. Und was mich aber tatsächlich auch nochmal umtreibt, ist das Thema der Elternarbeit. Ich habe hier am Vorlesetag im Mosellum vorgelesen, in Koblenz, zusammen mit dem Andreas und war dann ganz... habe danach noch lange mit den Lehrkräften dann auch gesprochen, weil es mir dann auch aufgefallen war, dass die Drittklässler besser zuhören konnten als die Viertklässler bei dem Buch, das ich vorgelesen hatte. Und die Lehrerin dann zu mir sagte, das ist, sobald die ein eigenes Handy bekommen, dann nimmt die Konzentration diametral auch wieder ab, weil durch die schnellen Bilder und so, das merkt man ja auch selbst, dass die Konzentrationsfähigkeit tatsächlich darunter leidet. Und sie sagte dann, ein Schlüssel, es gibt ja hier in Koblenz auch das Familiengrundschulzentrum, an der Grundschule in Lützel ist das, glaube ich. Und diese Kombination mit Familienarbeit, mit Einbindung von Familien, das ist für mich tatsächlich auch nochmal der Schlüssel. Als ich neulich beim Friseur war, erzählte mir die Friseurin, ihr Sohn so alt wie meiner, bei denen in der Klasse, der guckt immer unkontrolliert YouTube-Videos, wo ich mich dann auch gefragt habe, um Himmels Willen, was die ja schon können am Tablet, das darf natürlich nicht sein. Das heißt, auch die Eltern haben ja eine Verantwortung, auch zu kontrollieren und zu steuern, was die Kinder und Jugendlichen an den Geräten machen. Und ich finde auch schon, dass Kinder und Jugendlichen Recht auch auf digitale Teilhabe haben. Aber man muss hier auch die Eltern an die Hand nehmen, damit diese das auch können, und auch entsprechend wissen, dass sie das auch kontrollieren müssen, was die Kinder am Tablet eben auch machen und schon können. Das ist dann manchmal überraschend. Ich glaube, also wenn ich mich an meine Kindheit und Jugend zurückerinnere, das Verbot hat meistens dazu geführt, dass es mich besonders neugierig gemacht hat. Und insofern ist das für mich der richtigere Weg, dass man es im Unterricht bewusst einbindet. Ich räume ein, dass ich sehr kritisch bin, tatsächlich bei diesen reinen Tablet-Klassen, die es ja gibt, wo nichts anderes mehr gemacht wird, sondern eine gute Mischung aus analog und digitaler Einbindung, das finde ich, ist eigentlich der richtige Weg hier. Und die müssen das früh genug lernen, aber die Eltern eben auch entsprechend kontrollieren.
Dann sind wir eigentlich schon am Ende tatsächlich dieses Podcasts und ich hätte noch eine Abschlussfrage an euch. Und zwar, wenn ihr den Anwesenden und den Hörerinnen und Hörern einen Grund nennen könntet und würdet, warum man am 22. März grün wählen sollte, was wäre das? Das ist jetzt eine ganz einfache Frage.
Das ist ganz, ganz easy in einem Satz.
Nachdem wir so anderthalb Stunden tausend genau. Gründe genannt haben.
Also der wichtigste Grund aus meiner Sicht ist, CDU und SPD zeigen, dass wenn sie gemeinsam regieren, es nicht nur Stillstand ist, sondern sogar Rückschritt. Und die Grünen die Partei sind, die den Mut haben, Zukunft wirklich zu gestalten. Und deswegen ist es richtig wichtig, die Grünen zu wählen bei der Landtagswahl.
Wir Grünen machen und können erneuerbare Energien und wir müssen den Klimaschutz vor der GroKo retten.
Und bei einer GroKo ist auch nicht entscheidend, ob Alexander Schweizer oder Gordon Schnieder Ministerpräsident wird, weil Klimaschutz einfach nicht vertreten ist und deswegen Klimaschutz vor der GroKo retten. Zweitstimme Grün. Lass machen. Thank you.
We'll be right back.